Die geilsten Zeiten sind unsichere Zeiten. Also die geilsten Zeiten sind immer, wenn sich irgendwas so radikal ändert, weil dann muss sich das Unternehmen auch ändern. Du kannst ja niemandem abverlangen, dass er sagt, ich arbeite 30% meiner Zeit für umsonst. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit. Also es ist einfach respektlos den Ärzten gegenüber.
Kann man das salopp so ausdrücken, dass auch generell die Amis gar nicht immer so viel klüger sind, sondern einfach nur mehr Eier haben?
Ja, also ich sag mal, wenn du es so ausdrücken willst, ich würde sagen, wir sind einfach viel zu risikoavers. Und die gehen einfach aufs Ganze. Und das siehst du ja dann auch, wenn du das ganze Thema Startup-Finanzierung und so weiter siehst, es ist viel mehr Risikokapital da. Im Prinzip brauche ich keine Controlling-Abteilung mehr. Rechnungswesen, wir bauen jetzt...
Du bist auch so radikal, ne? Es ist krass.
Wir bauen jetzt Bots, die zum Beispiel die ganzen Rechnungen, Invoices, die jetzt reinkommen. So eine klassische Arzt hat ja, wir kriegen im Jahr irgendwie 700.000 Rechnungen oder so rein. Und wir bauen jetzt so ein Invoice-to-Pay-Modul, dass das alles automatisiert verarbeitet wird, verbucht wird. Und dann musst du nur noch den Zahlungsvorschlag akzeptieren und gut ist.
Herzlich willkommen im Podcast mit Hasan Kaiki. Dieser Podcast wird präsentiert von der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Let's rock!
Liebe Grüße an Karin Thiele, an die Chefin vom Bermann Krankenhaus. Sie müsste sich eigentlich gerade freuen, wenn sie hier heute reinhört, denn unser heutiger Gast ist gebürtiger Hildesheimer und kam im Bermann Krankenhaus auf die Welt, hat danach eigentlich ziemlich viel von der Welt gesehen, ist COO der Sanoptis AG. Sanoptis ist einer der führenden Anbieter oder Inhaber der Struktur vom Augenklinik, Augenpraxennetzwerk mit über 550 Standorten in Europa. Und wir haben ihn zurück aus Portugal, Spanien, Norwegen, China, Amerika, zurück nach Hildesheim geholt und wollten ihm ein bisschen zeigen, wie jetzt gerade Hildesheim aussieht und freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Wieder willkommen zurück in Hildesheim, Stefan Kaune. Stefan, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Hasan. Bin gerne hier. Freue mich wieder, Hildesheimer Luft zu schnuppern. Ich meine, BK kann ich mich ja ganz dran erinnern, aber war eine, also bis heute eine schöne Zeit gehabt.
Stefan, also vielleicht ein Spoiler an die Zuhörer. Also Stefan ist wahrscheinlich, ich habe jetzt über 60 Podcast-Folgen schon aufgenommen, mit echt vielen Unternehmern in Hildesheim gesprochen. Aber ich würde behaupten, die Schlagzeile der erfolgreichste Unternehmer U40 aus Hildesheim kommend wäre nicht verkehrt und vielleicht sogar einer der erfolgreichsten Unternehmer aus Hildesheim jemals. Bevor wir zu der Größe kommen, die du heute verantwortest, mit Sanoptis, mit wirklich großen Zahlen, wir sprechen später über Milliarden Euros an Umsatz, wir sprechen über die 550 Standorte, über die Entwicklung. Nur als Spoiler, dass die Zuhörer auch dann gleich dranbleiben. Aber der Werdegang bis dahin, also in welchen, hol uns mal so ein bisschen ab, wie bist du eigentlich als Kind aufgewachsen, wie bist du groß geworden und was hat dich so in deiner Kindheit geprägt, was hast du danach studiert, wie bist du auf dein Studium gekommen? Du warst danach in Los Angeles, hast dann dort einen Master gemacht. Wie war so der Weg bis dahin?
Ja, also erstmal habe ich so, glaube ich, den klassischen Hildesheimer Weg gegangen. Also ich habe Fußball gespielt, wie wahrscheinlich jeder, okay. Der PSV, also Polizeisportverein, Marienburger Höhe. Also Grüße gehen raus, war eine tolle Zeit. Bin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Der Jüngste musste mich natürlich dann auch beweisen.
Durchboxen,
genau. Hatte natürlich trotzdem das Schutzschild der Mama natürlich als Jüngster. Das hat auch gut gezogen. Ja, und war dann klassischer Weg, bin in Itzum aufgewachsen. Ich glaube, Krabbelgruppe, Kindergarten, Grundschule, an der Bonifatius-Grundschule. Dann war ich zwischendurch, das gab es früher noch, hier die Orientierungsstufe. Da war ich St. Augustinus, hatte ich eine ganz tolle Lehrerin, weiß ich noch bis heute. Also, es gibt ja so prägende Figuren, die du so in deiner, wenn du zurückschaust, sagst, okay, an wem hat es vielleicht gelegen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr damit zu tun hatte, dass du dich in die eine oder andere Richtung entwickelt hast. Dann war es immer Frau Herzberg, das weiß ich noch genau, das war wirklich eine ganz engagierte Lehrerin, die damals Augustinus war, glaube ich, dann Schulleiterin Hannover geworden danach.
Das ist nicht, dass du sagst, weil tatsächlich einer der prägendsten Menschen bei mir war mein Grundschullehrer. Ja. Das war Herr Höllings, weil er in der zweiten Klasse oder so, hatte ich irgendwie keine Lust auf Schule. Ja. Dann kam er zu mir und hat gesagt, Hasan, du bist unheimlich pfiffig. Gib dir Mühe, du schaffst alles, was du willst im Leben. Das hat mich irgendwie in der zweiten Klasse schon geprägt. Ja. Und danach, also bis heute noch, das Witzige ist, er war vor 2-3 Monaten, er ist jetzt Rentner, er ist jetzt über 70 und er war vor 2-3 Monaten bei uns in der Werkstatt, hatte einen Service, ich war zufällig auch da und da haben wir auch gemeinsam ein Selfie gemacht. Aber es gibt es auf jeden Fall und das Spannend, dass du das sagst, bei mir ähnlich.
Ja, das ist super schön. Und dann danach bin ich aufs Josephinum gegangen, wie so viele Hildesheimer. Also da war mein Vater halt auch schon und das ist ja so ja eine Institution. Und ich muss auch sagen, ich habe auch super viele Freunde noch und das vergleiche ich immer ganz gern so mit anderen Freunden, die ich aus anderen Zeiten meines Lebens dann gefunden habe, aus der Heimat. Also ich habe sozusagen meine Sandkastenfreundinnen noch, die ich zufällig vor 2 Wochen sogar in Hildesheim getroffen, weil wir, also uns die Elternhäuser einer Straße auseinander liegen. Dann habe ich noch extrem viele Freunde, mit denen ich im Kindergarten war, in der Grundschule, aber natürlich auch im Josephinum, was natürlich, das Josephinum schafft es ja wirklich so auch nach der Schulzeit irgendwie so eine Art Zusammenhalt zu schaffen. Die haben ja auch einmal im Jahr immer so einen ehemaligen Treffen. Das ist immer im September, bis jetzt glaube ich Ende September, sei mich alles täuscht. Und das ist ein Förderverein. Ne? Ja. Du förderst dann und spendest. Und
aber wie hältst du den Kontakt überhaupt noch aufrecht? Ich meine, du hast ein Jet-Set-Life.
Ja, aber ich habe einer meiner besten Freunde aus der Schulzeit, der mir auch früher, ich war schon fleißig in der Schule, aber ich war jetzt vielleicht nicht der Überflieger, aber ich hatte einer meiner besten Freunde, ist wirklich so ein absolutes Brain, so ein richtiger Überflieger. Und mit dem habe ich immer ganz gerne Mathe abgeschrieben. Das hat immer gut funktioniert. Und der ist tatsächlich noch in Hildesheim geblieben. Der wohnt jetzt in Ochtersum. Und der hat so alle so Connections. Und mit dem telefoniere ich jede Woche.
Echt?
Wir telefonieren jede Woche, ja. Und daten uns. Und er datet mich dann immer ab, so was so Neues los ist, was so alles passiert ist.
Wie heißt er denn?
Cord Verius.
Okay.
Ist auch Arzt. Geworden.
Okay. Okay.
Also ich habe natürlich sehr viel in dieser Healthcare-Bubble, muss man sagen, zu tun, aber der hält mich sozusagen immer up to date, was in Hildesheim noch los ist und sagt mir noch hier, da ist das oder jetzt hat der eine wieder ein Kind bekommen und der andere und ist Vater geworden und so weiter und so fort. Das ist echt, echt schön.
Also wenn Hildesheim mal irgendwo eine Apotheke eröffnet, dann weißt du schon direkt Bescheid.
Ja, also ich weiß relativ früh, was so passiert hier immer noch. und dann bin ich ja, und das war ja so ein bisschen auch so ein, ich glaube, für meine Persönlichkeit eine sehr extrem gute Entwicklung, bin ich ja mit 18 Hildesheimer Stadtrat gewählt worden, wo ich ja gerade noch im Abitur war. Und das war eine relativ verrückte Story, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, ja, ich war halt super jung, unerfahren und mir ging es halt so ziemlich auf den Leim, damals, dass du im Stadtrat ja immer so das gleiche Profil an Menschen gesehen hast. Passt eigentlich ganz gut, dass der Podcast jetzt ist, weil jetzt ja Kommunalwahlen sind. Überall sind die Plakate. Und dann habe auch in die Zeit dann noch zurückerinnert, wo meine Plakate mal hingen.
Ich habe auch deinen Namen, wenn man deinen Namen googelt, kommt bei Google Bilder auch noch so ein Foto mit einem Plakat dran. Ja. Und so. Da sieht man noch.
Ja, ja. Da war ich noch ein bisschen, jünger. Ja, ja, ja. Ja, Botox sei Dank. Nein. aber das war eine gute, also es war wirklich super interessant, weil ich glaube ich das erste Mal außerhalb des Sports, weil die Schule hat mich nicht so mega herausgefordert. Ne? Okay. Also ging immer recht easy, muss ich sagen. Es schwärmt meine Mutter heute noch von, dass ich der Leichteste war. Also meine Geschwister hatten es nicht so leicht. Aber ich hatte nie so eine mega Herausforderung, wo ich die Zähne dran ausbeißen musste. Und das war so für mich so meine erste persönliche Herausforderung. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass so ein Parlament immer nur von, ich sag mal, den gleichen Juristen, ich beleide jetzt hier hoffentlich niemanden, aber Juristen Mitte 50 oder irgendwelchen Angestellten im öffentlichen Dienst besetzt sind. Ja. Das war ja so das zu dem Zeitpunkt, das ist wahrscheinlich heute alles anders.
Das machen wir gleich, aber
war das klassische Bild des Hildesheimer Stadtrats. Und ich habe gesagt, es ist ja schon wichtig, dass irgendwie jung und alt und auch Leute aus verschiedenen Hintergründen in so einem Parlament sitzen, um auch verschiedene Einblicke geben zu können. Und dann habe ich halt Listenplatz 9 bekommen in der Südliste. Das ist halt am ADW, ne, hast halt eigentlich keine Chance. Aber du hast ja dieses Quorum, 60% gehen ja über Liste rein. Mhm. Und 60% glaube ich direkt und 40% über Liste.
Genau.
So rum. Und dann habe ich gesagt, okay, deine Chance ist jetzt ja nur, ich muss halt mindestens, weil du wusstest im Südbereich, also ich war halt für die CDU angetreten, auch ein Klassiker, was halt, es passt zu meiner Vita, ne? Im BK geboren, im Josephinum
konservativ
gewesen,
ne?
Eigentlich konservativ, ja. Ich meine, ich komme aus dem Ärztehaushalt, das ist irgendwie so alles in line.
Papa war Augenarzt,
glaube ich, kann ich auch noch was zu sagen, das kommt dann vielleicht zu meiner beruflichen Vita, ist das sehr hilfreich gewesen. Und dann habe ich ja gesagt, okay, ich muss mindestens die drittmeisten Stimmen holen. Weil ich wusste, 5 kommen rein, 3 werden über Direktmandate gezogen. Und das hat dann wie aus dem Zufall, also hat eigentlich niemand mit gerechnet an dem Abend, sind dann die Listenplätze 1 bis 4 reingekommen und 9. Und 9 war ich.
Ach was.
Okay. Und damit war ich dann der jüngste Abgeordnete, ich glaube immer noch in der Historie, würde ich behaupten wollen, weil ich damals dann Hartmut Möllring abgelöst habe, der zu dem Zeitpunkt noch der jüngste war, der aber dann zu, also als
du warst 18?
Ich war 18, ich war gerade 18 geworden, ja. Also ich war sozusagen gerade überhaupt, durfte ich aufgestellt sein, sagen wir es mal so.
Ja.
Und das war natürlich eine extrem interessante Zeit, herausfordernde Zeit. Ich habe es ja zwei Perioden sogar gemacht, also 10 Jahre lang.
Aber danach hast du auch ziemlich früh gelernt, dass Alter keine Rolle spielt, dass die besten Gedanken überleben und dass man Menschen überzeugen muss, dass man das auch mal die beste Idee auch mal nicht gewinnt, wenn du mal eine Community gegen dich hast.
Ich glaube so auch das Lernen mit verschiedenen Charakteren. Ich glaube, dass ja das auch etwas ist, was du im Berufsleben ja auch unglaublich gut irgendwie handeln musst. Ne? Du hast ja in der Politik, das war ja schon interessant, du hast dann die verschiedenen, ich meine heute glaube ich, ist es noch komplexer, aber damals gab es ja so die klassischen 4 Parteien oder 5 Parteien, die da im Rat saßen. Und aber auch das war ja schon irgendwie herausfordernd, dich dann irgendwie mit anderen Gedankengängen irgendwie versuchen, sich zu alignen, ja, und trotzdem eine Lösung zu finden im Sinne des Ganzen. Und das hat mich, glaube ich, menschlich, als auch so vom Brain her, hat mich das extrem, glaube ich, schnell reifen lassen. Mhm. Also im positiven Sinne reifen lassen, dass ich einfach sehr schnell wusste, Menschen besser einzuschätzen. Auch die verschiedenen Charaktere, auf die ich heute auch beruflich natürlich treffe, sehr gut zu handeln und irgendwie so allen so ein Feelgood zu geben und es immer zu schaffen, so eine Umgebung oder ein Environment zu schaffen, dass man zusammen zu einem in eine Richtung läuft und ein gemeinsames Ziel hat. Mhm. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist so eines der prägendsten wahrscheinlich Ereignisse meiner bisherigen Karriere, ist tatsächlich diese Ratstätigkeit. Deswegen, ich bin auch immer, wenn ich jetzt junge Leute sehe auf den Plakaten oder so, bin ich immer happy, weil ich denke, das ist wirklich, also es ist in vielerlei Hinsicht gut, dass junge Leute einfach in diesen Parlamenten sitzen, weil sie dem Parlament an sich nochmal eine andere Stimme geben. Aber für die jungen Leute an sich ist es einfach auch extrem, extrem hilfreich, sich zu entwickeln.
Aber parallel zu deiner politischen Karriere hast du ja auch noch studiert an der Leibniz-Uni Hannover.
Genau, Leibniz-Uni Hannover. Ich bin ja dann zwangsläufig so ein bisschen gezwungen gewesen, in der Nähe zu bleiben, weil ich ja ich habe ja gerade das Mandat gewonnen gehabt im Stadtrat, dann wollte ich das natürlich auch nicht aufgeben, weil als direkt Gewählter hast du auch irgendwie eine andere Verpflichtung, zumindest habe ich das so gefühlt, als wenn ich jetzt vielleicht über die Liste reingekommen wäre. Und dann habe ich gesagt, gut, was interessiert mich, was mache ich? Und es war eigentlich nur, entweder ich gehe gleicher Weg wie Papa, also Medizin, oder ich mache Wirtschaftswissenschaften, weil ich so einen Hang schon am Ende ich habe so einen großen Hang zu Logik. Also alles, was logisch in sich logisch ist, sind für mich Dinge, die mir eher leicht fallen und Spaß machen.
Jetzt habe ich eine spannende Frage. Du sagst konservativ, Ärztekind, Josephinum, CDU, logisch. Hätten wir jetzt auch später aufrollen können, das Thema, aber jetzt passt es gerade. Bist du auch religiös?
Also ich war der Kirche schon verbunden und also die Kirche und ich haben so einen,
Hassliebe, oder was habt ihr?
Ja, wie kann man sagen, also ich bin mit ihrem gesellschaftlichen Denken so grundsätzlich nicht mehr so einverstanden. Das ist so, glaube ich, da, wo der Bruch kam. Dennoch glaube ich, dass die Kirche einfach unglaublich viele gute Institutionen und auch sehr, sehr gute Menschen hat. Also ich habe ja damals, Domdechant Osthaus zum Beispiel, so, das war ja so die Zeit, wo ich auch im Stadtrat war. Wir haben unglaublich viel zusammen oder mit der Caritas auch zusammen bewegt. Ne? Also auch Positives zum Beispiel für Kindergärten. Also frühkindliche Erziehung. Auch meine schulische Ausbildung, muss ich auch sagen. Ich meine, Josephinum ohne die Kirche würde es ja nicht geben. Und ich glaube, auch dem Josephinum habe ich sehr viel zu verdanken, weil ich hatte einfach eine optimale Schulzeit. Also ich bin jeden Tag gern zur Schule gegangen, ich habe jeden Lehrer gemocht, es war einfach eine super Zeit. Also ich wirklich, auch im Nachhinein, mir fällt nichts ein, was schlecht war. Und ich gibt ja viele Leute, die so einen sehr unbefriedigenden Rückblick haben auf ihre Schulzeit, das kann ich überhaupt nicht teilen. Also ich glaube, die Kirche hat schon sehr viele gute Institutionen, die uns gesellschaftlich auch helfen. Ich glaube, was es halt immer schwierig ist, wenn du halt so ein Gesellschaftsbild manifestieren willst. Ich glaube, wenn du halt nicht flexibel genug bist.
Du meinst auch, wenn man so einen absolutistischen Anspruch daran hat?
Ja, ich denke auch so, ich meine, Gesellschaft verändert sich und ich glaube, ob du das alles gut oder nicht gut findest, das ist ja die eine Sache. Ich glaube aber, gewisse Veränderungen kannst du einfach auch nicht aufhalten.
Ja.
Und dich aber immer dagegen querzustellen und das dann alles zu verteufeln, ist mir dann einfach zu wenig.
Ja.
Und ich glaube, dass es dann auch der Gesellschaft nicht hilft, sondern eher dazu führt, dass es deutlich mehr starke Gegenreaktionen in der Gesellschaft gibt und dass die Gesellschaft sich eher zerstreitet. Also deswegen, da muss ich sagen, da finde ich die Kirche ein bisschen schwierig.
Hm, interessant. Okay, aber bevor wir da jetzt in der Religion in die Tiefe gehen und darüber sprechen, nochmal zurück zur Uni. Was hast du studiert in Hannover?
Genau, Wirtschaftswissenschaften.
Weil?
Es ging ja
so ein bisschen so wie klassisch, Arzt wollte ich nicht werden, wusste nicht genau was, also erstmal so ein bisschen BWL.
Genau, also das war so, ich meine BWL, VWL, du hattest ja beides und konntest ja noch aussuchen, das war so, weil eine große bunte Tüte und du denkst halt, irgendwas wird schon drin sein, was dir schmeckt, ne?
Okay.
Also so war so die Grundidee. Und
aber hast du damals schon, also in dem Alter warst du dann wahrscheinlich so, du warst ja noch 18, 19.
Ja.
Und dann, aber hast du damals schon gesagt, okay, ich hab Bock, irgendwann mal eine Firma zu gründen, zu übernehmen oder irgendwie mal bei den Big Four einzusteigen? Also gab es diese Gedanken schon oder hat es erst später entwickelt?
Ich glaube, das war noch ein bisschen früh. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich eigentlich auch in die Beraterwelt gehen muss nach dem Studium. Am Ende ist ja so, die Unternehmensberaterzeit ist ja nach dem Studium so wie der Assistenzarzt bis zum Facharzt. Ne? Mhm. Also du kommst ja aus dem Studium. Mhm. Ich habe dann Bachelor und habe dann Master, war ja in Los Angeles noch und so, aber sehr früh fokussiert auf das Thema Steuerrecht, Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung.
Ja.
Also in sich logische Fächer. Das wirst du dann immer wieder sehen in meiner Vita. Es ist so, kommt immer wieder.
Ja, aber die Entscheidung für Wirtschaftswissenschaften ist ja auch gegen Arztkind.
Genau, das lag aber auch daran, damals ein bisschen daran, dass es gibt diese, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, es gab ja damals diese klassische zentrale Vergabestelle von Studienplätzen.
Die strengen NCs und sowas.
Genau, und die strengen NCs und dann hast du natürlich Wunschunis gehabt, die du angegeben hast und bei mir war es alles so, dann wurde eine Uni vorgeschlagen in Ostdeutschland, was natürlich nicht schlimm ist, aber zur damaligen Zeit mit Anfang 19, da war es natürlich so, die Studienzeit sollte die geilste Zeit deines Lebens sein, ist ja klar, du willst irgendwie ordentlich Party machen und willst nicht in, ich sag mal, ich will jetzt keine ostdeutsche Stadt nennen, aber willst da nicht in so einer Stadt rumhängen, wo nichts los ist?
Ja.
Das ist ja eigentlich der Horror, ne?
Du wolltest keine Nacht verbringen in Dresden.
So, und dann hast du gedacht, gut, und dann hast du das politische Mandat gehabt und dachte, na komm, dann machst du jetzt einfach mal Vivi und kann ja nicht so schlimm sein. Und am Ende des Tages, war echt eine gute Zeit, war auch eine gute Zeit. Also ich kann mich im Nachhinein, würde ich sagen, hätte ich jetzt mehr gewusst von Wirtschaftswissenschaften. Ich wusste natürlich gar nichts, weil ich komme aus dem Ärztehaushalt.
Aber wahrscheinlich hast du dann genau, vielleicht war es genau sogar das, die Vorbereitung für deinen späteren Job, weil das, was Ärzte meistens nicht können, das Kaufmännische, die Zahlen, die Logik dahinter, das Gefühl für diese Themen, hast du halt da gelernt. Das Thema mit Medizin hast du halt aus dem Elternhaus, dann hast du quasi die beiden später irgendwann mal vereint. Vielleicht war es sogar Schicksal.
Es war vielleicht Schicksal, ja, muss man sagen. Also,
aber dann hast du gesagt, okay, Hannover reicht mir nicht, Los Angeles.
Ja, genau, ich hätte ein Stipendium gehabt.
Das ist ja sehr ungewöhnlich.
Genau, ja, du war auch nicht so ungewöhnlich, hat ein Stipendium gehabt und ein guter Freund von mir, der jetzt auch für mich arbeitet übrigens interessanterweise. Ich habe viele Freunde jetzt, die inzwischen bei mir mit in der Firma sind, weil ich teile das schon, ich arbeite gerne mit Freunden. Es gibt ja viele, die es gar nicht gern machen, aber für mich ist dieses Vertrauensverhältnis das Allerwichtigste.
Ja.
Weil das killt dich nachher. Umso größer du wirst, ist das schon unglaublich wichtig, dass du Leute hast, auf die du dich 100% verlassen kannst. Und das ist einer, der kommt aus dieser Eierrund-Dynastie.
Ach was.
Tatsächlich, ja.
Tobias Eierrund war
ja
auch schon
Podcast. Das ist sein Bruder, genau.
Okay.
Und der lebte damals in Los Angeles. Und mit dem war ich schon befreundet und dann hat er gesagt, okay, da habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich UCLA, weil das passt ja und dann können wir ein bisschen Beachtime machen.
Aber jetzt für diejenigen, die UCLA nicht kennen, es gehört, also nicht jeder weiß, was das ist, es gehört zu den Top 10 Universitäten weltweit,
in allen Bereichen, egal ob Kultur, Philosophie, Wirtschaft, Sport, Basketballer wie Kareem Abdul-Jabbar, Physiker, da sind 5 Nobelpreisträger, die da unterrichten und da auch dozieren. Die ersten Google-Mitarbeiter kommen von da, die Gründerin von YouTube kommt von da, also Larry Fink, BlackRock kommt von da, ja. Also da ist ja, das ist ein anderer Hauch.
Ist ein anderer, völlig anderer Vibe. Also das siehst du auch, wie der ganze Campus aufgebaut ist. Das ist ja, der Campus ist ja wie so ein Stadtteil. Also der Stadtteil ist ja ist doppelt so groß wie Hildesheim.
Ja.
Und da, alles um diesen Stadtteil, ich sag mal, da geht's nur um die Universität. Also in allen Belangen. Und es ist natürlich durch die finanziellen Möglichkeiten, Studiengebühren sind natürlich unglaublich hoch, haben die natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also du hast sozusagen, ich hatte Vorlesungen dann, natürlich im Bereich Wirtschaft, das war so wie so ein Boardrooms. Also das ist so wie, das ist noch schicker als, weiß ich, bei uns in den Boardroom im Büro in der Schweiz.
Ja.
Also da hast du dich gefühlt, da hast du dich selber schon gefühlt, als wärst du gerade wahrscheinlich der CEO von BlackRock, ja.
Aber ich meine, bei 20, 30.000 Dollar pro Semester.
Ja, ja. Klar, es ist natürlich ein anderer. Sie haben dir natürlich schon so ein bisschen geholfen, auch die großen Chaos zu sehen. Das ist so ein bisschen das, wo generell Europa ja hinterherhinkt, dass wir ja immer so, wir sind halt, der Schweizer würde sagen, so Bünzlis, wir sind so Kleinbürger immer. Ne? Mhm. Wir können halt nicht mal groß denken, wir können nicht mal so richtig visionär sein. Und alleine die Infrastruktur der UCLA lädt dich halt dazu ein, groß zu denken. Weil wenn du dann irgendwie so 20, 22-jähriger Student bist und sitzt auf einmal in so einem Boardroom mit so High-End-Ledersesseln, vor dir so kleine Mikrofone, sieht aus wie so, keine Ahnung, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich wie so die Räume im Europäischen Parlament, wo Diskussionen stattfinden. Also es ist alles so also wirklich so richtig High-End und schön und du fühlst dich irgendwie groß. Also du fühlst dich als Student auch größer.
Richtig, ja, krass.
Und ich glaube, alles, was sie an diesem Campus machen, ist halt eine Nummer größer. Alles. Und alles ist fokussiert auf erstmal das Thema sportlicher Erfolg. Also immer in der Mitte des Campus ist alles, was Sport ist. Also das Gym, ich glaube 20 Tennisplätze, was ich. Die NFL-Spieler werden da behandelt wie Superstars. Also die sind so, das ist so, die darf man, also die haben dann ihre eigene VIP-Area überall gehabt, in jeder Mensa, was natürlich dann nicht Mensa hieß, sondern irgendwie anders, weiß ich schon gar nicht mehr. Und also das heißt, grundsätzlich Erfolg spielte für alle eine gewisse Rolle. Und ich glaube, dieser Sport im Mittelpunkt vermittelt ja auch Ehrgeiz. Und das wollten sie, glaube ich, schon so zentral spielen. Und dann wurdest du halt, hast du aus, also um das Sportzentrum rumrum waren halt die Fakultäten mit den entsprechenden Räumlichkeiten. Und du hast schon, also du wurdest eingeladen, sozusagen über dich hinauszuwachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was die sehr gut machen. Ich sag mal, inhaltlich jetzt vom, was ich jetzt lernen musste, das war easy. Also es war viel, viel einfacher als Hannover. Also ich habe ehrlich fast nie gelernt.
Also es ist eher ein Mentalitätsunterschied als ein Bildungsunterschied.
Ich glaube ja. Ich glaube, es ist eine reine Mentalitätssache. Ich habe mich wirklich vor Klausuren, habe ich mir eine Stunde, zwei Stunden bei Starbucks vorhingesetzt, habe da so ein bisschen mir die Sachen durchgelesen und habe das dann halt da runtergerotzt. Das war völlig easy, weil du natürlich diese Multiple-Choice-Sachen hattest. Das kannte ich ja gar nicht. Das gab es in Hannover nicht.
Kann man das salopp so ausdrücken, dass auch generell die Amis gar nicht immer so viel klüger sind, sondern einfach nur mehr Eier haben?
Ja, also ich sag mal, wenn du es so ausdrücken willst, ich würde sagen, ja, sie haben einfach, genau, wir sind einfach viel zu risikoavers und die gehen einfach aufs Ganze. Und das siehst du ja dann auch, wenn du das ganze Thema Startup-Finanzierung und so weiter siehst, es ist viel mehr Risikokapital da, weil die Leute risikoreicher sind. Und das fördert natürlich auch junge Unternehmen und deswegen kommen ja auch so viele extrem erfolgreiche Startups aus den USA oder wenn du jetzt die ganze AI-Entwicklung nimmst, ne, das ja, eines Tages ist ja auch USA dominiert.
Also so eine kleine Anekdote, die mal Christian Lindner mir erzählt hat. Der war in Hannover vor 2, 3 Monaten im alten Rathaus und mit Volker Schmidt gemeinsam. Und dann meinte er, naja, ich war halt vor einem halben Jahr in Amerika und dann habe ich dort eine Investmentkonferenz besucht und dann haben dann so 10, 12 Superreiche entschieden, dass sie jetzt nochmal den Aufbau von und den Bau von Rechenzentren fördern wollen und deswegen gemeinsam 500 Milliarden zur Verfügung stellen, mit der Regierung gemeinsam, Kofinanzierung. Meinte, das war am Mittwoch, am Freitag war er wieder zurück in Brüssel und da hat wurde im Europäischen Parlament entschieden, dass sie 220 Mitarbeiter brauchen, die sie einstellen wollen für die Regulierung von KI.
Ja.
Also auf der einen Seite 500 Milliarden am Mittwoch, auf der anderen Seite 220 neue Mitarbeiter für die Regulierung von KI.
Ja.
Also dieser Wechsel, das hat das Problem.
Total, das ist absolutes Mindset, das ist eine absolute Mindset-Frage. Und das ist auch so, auch eine der Dinge, die mich natürlich geprägt haben. Und das ist so, wenn mich meine Mitarbeiter beschreiben sollten, dann ist so ein Spruch, kriege ich so Tassen geschenkt und so. Ich sage immer, einfach mal machen. Das ist so mein Leitspruch, wenn irgendwer bei mir in der Firma ankommt und sagt, er hat die und die Idee und so weiter. Und du kannst ja immer darüber zerbrechen, was nun die Regulatorik dazu sagt oder was Compliance dazu sagt und. Aber dann kommst du halt nicht voran. Ja, und dann entwickelst du auch kein Business.
Ja. Ich habe mich auch ein bisschen kennengelernt und wir haben uns auch mal unterhalten über medizinrechtliche Themen. Und da hast du auch mal generell diese Haltung, ach, wir machen das schon. Das machen wir schon. Erstmal Business Case, erstmal Monetarisierung, erstmal muss ein bisschen die Use Case sinnvoll sein. Und dann Regulatorik.
Das andere kannst du immer nachziehen. Und du findest auch immer einen Weg, dass es dann, ich sag mal, zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen passt. Aber du musst ja erstmal überhaupt etwas entwickeln, was nachher, ich sag mal, marktfähig oder usable ist.
Ja, ne? Absolut. Okay, aber also war der Schritt nach L.A., weil du anfangs meintest, Kumpel hat gesagt, naja, hier gibt es halt einen Strand und hier können wir halt ein bisschen chillen. Also war das der Anspruch oder... Und dann hast du erst vor Ort gemerkt, oh, okay, ich kann mich ja wirklich entwickeln. Oder war wirklich dann auch der Anspruch, ich gehe jetzt dahin, ich entwickle mich, ich will jetzt einmal was anderes sehen und will anders zurückkommen.
Nee, ich wollte mich bräunen und eine gute Zeit haben. Ich hatte richtig Bock auf Partys in Hollywood. Und also, ich meine, wer hat das denn nicht, wenn du so jung bist und du willst einfach eine gute Zeit haben? Und das war ganz, also das ich hatte ehrlicherweise mich gar nicht so sehr mit der UCLA voll beschäftigt.
Okay.
Und für mich war das dann so wie so ein großes Aha-Erlebnis, ehrlicherweise.
Aber dann würde es ja auch bedeuten, dass dein heutiger Ehrgeiz vielleicht sogar von dort kommt.
Ich habe da sicherlich vom Mindset her sehr viel gelernt, ja.
Okay.
Also das würde ich schon sagen, ja.
Und dann dort abgeschlossen, was ist dann nach dem Leben passiert?
Dann bin ich...
Warst du 2 Jahre oder wie lange warst du da?
Nee, ich war ein gutes Jahr da. Du hast ja da Terms, es ist immer ein Term, ist so ein Dritteljahr.
Okay.
Und dann bin ich danach... Ich habe ja relativ schnell dann angefangen bei KPMG in Frankfurt. Also sehr fast direkter Übergang nach dem Master. Hatte doch relativ früh mich so ein bisschen committed, weil ich eigentlich noch mal einen Steuerberater machen wollte als Examen. Weil ich halt im Steuerrecht auch dann meine Masterthesis gemacht habe und auch angefangen habe zu promovieren tatsächlich, was bis heute nicht, ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann noch mal dazu kommen, es abzuschließen, aber...
Wir machen ja mal Podcast-Updates.
Okay, das können wir dann...
können wir ja mal gucken, ob du dann
auf deinem Weg... Das noch schaffe. Ja, das ist halt so, du warst dann drei... Ich meine, du gehst dann in die Beratung und dann hast du ja kein Leben mehr, ne? Also ich hatte ja wirklich jede Woche 80 Stunden gearbeitet, aber 6 Tage die Woche und das war, ja...
Weißt du, was mich wundert? Also das Ding ist ja so, die Big Four, die sind ja auch so bekannt für Tax und Legal.
Ja.
Und das ist ja jetzt aber nicht so... Es ist jetzt keine Strategieberatung und Business Case und Monetarisierung und neue Geschäftsmodelle und neue Dienstleistungen oder sowas, sondern die Big Four, das macht ja also McKinsey und so weiter, aber die Big Four sind ja eher halt so für Tax und Legal und was, so wie ich heute kennengelernt habe, wo ich heute sagen würde, würde ich eher sagen, das ist dir vielleicht sogar schon zu langweilig.
War ja auch am Ende des Tages so, aber ich hatte auch nicht so eine normale Rolle bei KPMG. Ich hatte so eine Twitter-Rolle. Ich war halb im Tax-Structuring. Also ich habe diese ganzen, wie man heute sagen würde, steueroptimierten Unternehmensstrukturen für meistens waren es Pharmakonzerne gemacht in Europa, beraten. Und auf der anderen Seite war ich im M&A Corporate Finance, also im klassischen, ich glaube, sie haben es damals Deal Advisor, im klassischen Transaktionsgeschäft. Also kaufen, verkaufen von, keine Ahnung, was zum Beispiel damals ein großes Thema war, waren regionale Flughäfen zum Beispiel, ne? Wurden ja viele verkauft dann Frankfurt-Hahn, nehmen wir mal Rheinland-Pfalz, hat er den Flughafen verkauft zum Beispiel oder andere Projekte.
Weil sie vorher in öffentlicher Hand waren, dann privatisiert wurden?
Genau, okay. Genau.
Und hast du solche Privatisierungsmodelle begleitet?
Genau, ich habe das begleitet, weil ich natürlich dann für KPMG wiederum Asset war, weil ich aus der Kommunalpolitik komme. Und das sind ja oft dann doch Entscheidungen, also viele private oder Teilprivatisierungen haben ja auch was mit großen Kommunen zu tun. Also gibt ja auch dann Betriebsführungsmodelle für Stadtentwässerungen etc. etc. Ja. Andere Themen. Und da habe ich dann viel, viel unterstützt. Und deswegen war das so eine Twitter-Rolle. Deswegen habe ich sehr viel gesehen in sehr kurzer Zeit.
Und auch M&As gelernt.
Habe M&A gemacht, habe sehr viel M&A gemacht.
Also wieder Schicksal und wieder eine Vorbereitung auf den irgendwann späteren Job.
Genau. Und aber es war eine intensive Zeit, aber ich hatte auch super, also ich hatte eine meiner Lieblingspartnerinnen, die von KPMG, also Partner nennt man ja dann die Chefs da. Die war halt, ja, die ist jetzt auch im Ruhestand zwischen, aber ich habe immer noch ein super Verhältnis. Immer wenn ich mal in Frankfurt bin, dann treffen wir uns mal. So vielleicht einmal im Jahr oder so. Aber das ist so, du hast natürlich dann auch da, musstest du schauen, dass du die richtigen Förderer hattest, die dich dann auf die richtigen Projekte gebracht haben, die dir dann auch eine gewisse Perspektive gegeben haben. Ne? Also warum, was ist eigentlich auch wirtschaftlich auch für ein Unternehmen wichtig, was ist weniger wichtig? Und was sie mir sehr gut beigebracht hat, ist, ich arbeite sehr genau. Also wenn du von mir, ich meine heute natürlich mit AI ein bisschen unterstützt, aber wenn du E-Mails kriegst, es ist sehr genau überlegt, es ist nicht eine ewig lange E-Mail, weil ich das hasse, aber das, was drinsteht, das sitzt halt. Das ist in sich immer total logisch und von der Struktur her völlig klar.
Ich kenne die Mails, ja, kann ich bestätigen.
Und das ist so etwas, was ich da zum Beispiel sehr gut, das lernst du halt von jemand, der, meine Chefin war damals, die war Rechtsanwältin, Steuerberaterin. Mhm. Also von solchen Menschen lernst du das halt gut, so strukturiert zu denken und das auch in so eine E-Mail zu verfassen.
Erinnert mich an meine Zeit, ich war ganz kurz bei Porsche, weniger als ein halbes Jahr. Meine erste Aufgabe war es, ein Pitch-Deck vorzubereiten für einen Launch von einem neuen Fahrzeug. Und dann habe ich es vorbereitet. Dann kam Arda Chillingier, das war damals mein Chef. Und ich wollte ihm das pitchen. Er meinte, nee, warte mal, Folie 2 bitte. Und dann meinte er, bitte Gitterlinien drauf drücken.
Ja.
Und dann haben die Formatierungslinien nicht gepasst. Er meinte, zeig mir sowas nicht.
Ja.
Erst müssen die Folien, alles muss perfekt sein und dann kannst du es mir zeigen.
Ja. Ja, ich hatte
mein zweiter Arbeitstag.
Ja, ich kenne das auch, dass dann mir um 00:30 Uhr nachts irgendwie das Foliendeck wieder auf den Schreibtisch geworfen wurde, ja. Weil die an drei Stellen in einem 60-seitigen Deck irgendwie die Komma nicht richtig gesetzt worden sind. Ja. Aber das formt dich. Ja. Und ich war zwischen 24 und 27 in der Beratung. Deswegen, so diese ganzen Leute, die jetzt immer sich darüber beschweren, über Arbeitszeit und so weiter und so fort. Ja, wenn du jetzt. Ich glaube, in den 3 Jahren habe ich wahrscheinlich 3-mal so viel gearbeitet wie so ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, aber ich habe wahrscheinlich auch 10-mal so viel gelernt. Und da musst du sagen, das formt dich natürlich. Und wenn du 24 bis 27, kannst du es ja noch gut machen. Also ich habe ja Projekte gehabt, da war ich, ist ja nicht so, dass ich kein Leben gehabt hätte, da war ich dann Donnerstagabend in Berlin feiern. Und habe dann Freitag den Breitbandausbau beraten für das Bundesministerium für, ich glaube, ich weiß gar nicht, welches das jetzt ist, bei wem das jetzt liegt. Ich glaube, Inneres und Digitales ist das eins, ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Verkehr. Verkehrsministerium ist das drin, genau. Und das ging halt auch, ne? Aber wenn du 4 oder 25, 26 bist, da kannst du auch noch bis 4 Uhr feiern und kannst wieder um 8 im Anzug im Ministerium stehen. Und wenn du halt wenn du clever bist, dann bist du ja auch in diesen Meetings immer besser, also gibst du den Leuten ja immer einen sehr guten Eindruck.
Und wie lange warst du dann jetzt bei KPMG?
3 Jahre, genau. Ich habe relativ schnell hoch zum Manager gemacht, bin immer mich sehr schnell durchbefördern lassen und dann ist halt so die Frage, du musst dich bei diesen generell Unternehmensberatungen ab einem gewissen Zeitpunkt fragen, bleibst du es für immer da? Also machst du jetzt den Partner-Track, wie die das ja sagen, oder gehst du halt raus? Und für mich war das klar, ich wollte nicht in so einer, also A, war mir dann auch irgendwann klar, ich bin nicht so guter Angestellter, glaube ich, weil ich zu viel eigene Ideen habe und sehr viel out of the box mache und ich lasse mich nicht schlecht, glaube ich, in ich passe schlecht in so ein Raster rein, was die natürlich so ein großes Corporate oder Unternehmensberatung verlangt und vorgibt, und es muss ja auch so sein. Genau,
ist ja auch sinnvoll manchmal.
Absolut. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt noch mal einmal kurz ins Private Equity. Weil entweder, also du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Investment Banking oder ins Private Equity. Nur ich hatte ja jetzt schon 3 Jahre im Prinzip schon mega viel gearbeitet, und Investment Banking ist noch mal schlimmer.
Ist das so?
Also ja. Also dann, ja, hatte ich einen Vorstellungs-
Also Goldman Sachs oder sowas, oder?
Ja, oder Rothschild oder so diese ganzen, genau. Okay. Diese ganze Area. Und dann ist es aber so, da hast du ein Vorstellungsgespräch und dann, ja, dann fragst du dich halt, ja, wie viel, hast du dann 5 Assessment Centers und 1000 Prüfungen, die du da machen musst und so, aber das ist nicht schlimm, weil das ist im Prinzip alles Themen, die du in deinem beruflichen Alltag schon hattest. Aber dann, wenn du dann über den Vertrag sprichst und sagst, okay, was sind denn die Arbeitszeiten oder wie wird denn gearbeitet? Und dann habe ich gesagt, halt, ja, wie denn die Wochenenden aussehen? Ich habe ja nicht mal verlangt, dass ich jedes Wochenende frei habe, weil das hatte ich sowieso nie vorher. Das war gar nicht so mein Anspruch. Aber dann hat er gesagt, ja, jedes zweite Wochenende hätte ich schon frei. Also zumindest jeden zweiten Sonntag, hat er mir dann gesagt. Und nach dem Gespräch habe ich gesagt, also ich meine, irgendwann, ja, witzig, ja, es hilft dir auch gar nicht, wenn du das ganze Geld verdienst und es gar nicht ausgeben kannst, weil du gar keine Zeit hast.
Ja.
Dann baust du ja nur noch irgendwie was um dich herum, was funktioniert, damit du irgendwie am Montag wieder einen Koffer mit frischer Wäsche hast.
Ja.
Und da habe ich gesagt, nee, dann gehe ich lieber ins Private Equity. Und ja.
Und so. Wo warst du dann?
Ich war dann natürlich auch, wie so immer, Zufall im Leben. Du hast ja dann Headhunter, also in Frankfurt geht ja alles über Headhunter, dann hast du meist so 2, 3, mit denen du ganz gut kannst, und die haben dich dann versucht in Rollen zu bringen, die für beide Seiten gut passen, und dann war ich bei Montague Private Equity, sollte eigentlich eine Rolle im Private Equity House übernehmen, und die hatten aber, und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch, und das ist immer in deren Boardroom gewesen, und der Tombstone sozusagen, also die der Pokal der letzten Transaktion eines Private Equities, so kann man es, glaube ich, gut aussprechen, der war halt in der Mitte des Tisches, und das war ein Augenmodell. Und dann haben wir uns sehr lange über Augen unterhalten, weil ich ja, und das kommt dann wieder die Historie zu meinem Vater und seiner Praxis und auch seiner Tätigkeit im Bernward Krankenhaus, um wieder die Brücke zu schlagen, war ja in Hildesheim, ich glaube, 35, 40 Jahre Augenarzt. Ne? Also ist ja im Prinzip, ja, wahrscheinlich, also mein Vater kennt auf jeden Fall deutlich mehr Leute als ich in Hildesheim. und der hat ja dann, da habe ich dann relativ früh, als ich war halt immer interessiert, irgendwie, was mein Vater macht. Und meine Mutter hat ja da auch gearbeitet und so, war wie so ein bisschen Family Business. Und da habe ich so mit 10, 11 habe ich dann angefangen, da so Abrechnung zu übernehmen und so.
Und deine Geschwister auch schon immer?
Nee, meine Geschwister waren gar nicht daran interessiert. Ich weiß auch nicht, aber ich hatte immer so ein Fable. Ich wollte halt mit ihm dann auch gerne so mitfahren, war dann mit im Betrieb. Und dann sind wir immer danach, das war auch so ein Klassiker, sind wir danach immer in die alte Münze noch was essen gegangen. Ah, okay. Das war früher so, das war der klassische Weg. Da habe ich auch, glaube ich, sehr viel Abendessen verbracht in meinem Leben. Deswegen erinnere ich mich da auch noch gerne dran. Und ja, und da habe ich ihm halt auch so, mein Vater ja völlig überlaufen war an Patienten, und da habe ich ihm auch so versucht, schon früh Strukturen zu bauen, dass er wirklich Patienten, weil er ja Operateur war, also Chirurg war, natürlich auch, ist natürlich sinnvoller, ist, dass er mehr Fälle bekommt, die, ich sag mal, einen chirurgischen Need haben, also die dann auch seine Expertise brauchen, und habe dann versucht, dann so über so Telefonleitfäden habe ich so gebaut für die Mitarbeiter, dass man halt die richtigen Patienten dann auch rausfiltert. Aber,
also hört es wieder schon an nach Strukturen, Prozesse,
genau.
Denklogiken.
Und das, und da habe ich sein Marketing gemacht, seine Homepage gebaut und so, also Sachen halt, was man so, also Corporate Identity und was man dann halt so gemacht hat, weil mein Vater, für den war das ja alles völlig, ja, also für den hat das halt eigentlich interessiert, weil der hat gesagt, naja, die Bude ist doch eh übervoll, was soll ich jetzt noch irgendwas groß machen?
Und die Infos von deinem Dad damals konntest du dann im Bewerbungsgespräch, im Private Equity Gespräch
dann? Ja, du hast natürlich so, ich habe ja die Branche dann schon zu dem Zeitpunkt irgendwie 15, 17 Jahre begleitet, ne? Also ich wusste ja genau, was so die Entwicklungen in der Augenheilkunde waren, was du auch also zu dem Zeitpunkt an Untersuchungen, aber auch Therapien machen konntest, was es damals noch gar nicht gab, und warum das so ist und wo dann natürlich, wenn du natürlich die Historie gut bewerten kannst, kannst du natürlich auch einen guten Ausblick geben, wo das Ganze sich weiterhin entwickelt. Und dann haben wir halt eine Stunde über Augenerkunde unterhalten und dann hat er gesagt, gut, das macht ja alles keinen Sinn. Hat der Chef von Montague dann gesagt, du wirst Geschäftsführer in der Company, die wir gerade, also in dem Unternehmen, das war eine Augenklinikkette, eine kleinere, die haben sie halt gerade akquiriert, weil es macht, du bringst da viel mehr Mehrwert.
Also kleine Augenklinikkette hast du zwar, das war eine, die hatten 10, 12 Augenarztpraxen.
Ja, ich glaube ein paar mehr, die hatten so zu dem Zeitpunkt vielleicht, keine Ahnung, ich schätze mal so 40 Millionen Umsatz, okay, und waren vielleicht so 20 Standorte, ja, so, okay, vielleicht in der Richtung.
In Deutschland?
In Deutschland, war so um Hessen rum, okay, war wirklich zentral Deutschland, okay, so in der Regel, bisschen Nordrhein-Westfalen, ein klein bisschen Thüringen rein.
Aber dann hast so, du gesagt, okay, hab ich Bock drauf.
Da ist auch ja gut. Und dann war ich halt mit 27 da Geschäftsführer, was natürlich sehr früh war.
Mhm. Auch ich meine, bei den Standorten und der Umsatzverantwortung auch 150 Mitarbeiter?
Ja, es waren, ja, wahrscheinlich, ja.
Ne, ungefähr?
So ungefähr, ja. Und es war natürlich auch so ein bisschen, da musste ich natürlich, ich glaube, da kam dann wieder so die, das menschliche Know-how aus der Kommunalzeit kam mir zugute, weil dann war ich auf einmal konfrontiert mit dem Netzhautspezialisten, dem Professor, Doktor und so weiter, wo ich sozusagen eigentlich de facto, dadurch, dass ich ja eingetragener Geschäftsführer, ja sogar der Chef war,
ja,
mit 27. Ja, ja. Und das war natürlich dann auch eine Herausforderung, dann trotzdem sich auch nicht so aufzuspielen, als wenn man jetzt der Chef wäre, sondern wirklich versucht hat, einfach mit den Leuten, mhm, weil wir haben ja alle das gleiche Ziel, mhm, gehabt. Wir wollen ja einfach eine bessere Versorgung und das ist ja immer das Problem, mhm, in Deutschland in der Regel. Du hast einfach, wie immer, ne, mhm, zu wenig Ärzte, zu viele Patienten, jeder kennt es. Also musst du natürlich versuchen, deinen Standort so optimal aufzustellen, dass du eine maximal gute Versorgung, mhm, sicherstellen kannst. Und, mhm, ja, das haben wir dann auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen, ja.
Liebe Podcast-Freunde, ich habe es wieder getan. Es juckte in den Fingern und ich konnte nicht anders. Ich habe mal wieder etwas gekauft. Dieses Mal habe ich mich an einer Bank beteiligt. Ja, wirklich so eine echte, richtige Bank. Denn die Volksbank Hildesheim, Lehrte Pattensen, ist nicht nur unser Sponsor des Podcasts und Unterstützer seit Tag 1, sondern auch wirklich meine Bank. Also ja, ich habe mein Girokonto da und habe mit meiner Frau auch ein Haus finanziert und über die Volksbank finanziert. Und die Volksbank hat uns auch großartig unterstützt in einer Firmenübernahme von einem Handwerksbetrieb. Und natürlich sind alle unsere Kartenterminals in all unseren Firmen von der Volksbank. Aber das meine ich gar nicht. Also ja, ich bin zwar ein Volksbankkind, aber nicht nur das. Ich bin auch Mitglied und somit Miteigentümer der Bank. Das geht, weil die Volksbank eine genossenschaftliche Bank ist. Also sie ist wirklich meine Bank. Das ist doch deswegen witzig übrigens, weil als Kind habe ich jedes Wochenende meine Oma in Delixen besucht. Das ist in der Nähe von Alfeld und genau gegenüber von ihrem Haus war eine Volksbank-Filiale und ich hatte meiner Oma damals immer gesagt, ich möchte dort mal ein Praktikum machen. Zu einem Praktikum kam es nie, aber heute kann ich sagen, die Bank gehört mir. So schließt sich doch manchmal der Kreis. Aber jetzt kommt doch die entscheidende Frage. Wo ist eigentlich deine Bank? Ich glaube, ich weiß wo. www.vb-eg.de. Aber es ist immer noch mit 27 Unternehmen mit 40 Millionen Euro Umsatz und also es ist nicht normal in dem Alter das zu machen.
Genau, es war alles Zufall. Ich glaube, vieles in meiner Vita ist jetzt nicht ganz normal gelaufen, aber was ist schon normal heutzutage, ne, denke ich mir so. Aber jetzt haben wir so, ich habe mich halt nie gescheut, ich hatte nie Angst vor irgendwas. Also warum auch, ne? Also ich habe immer gedacht, du wirst es schon irgendwie hinkriegen und auch wenn ich nicht immer alles wusste, du hast immer einen Weg gefunden, zu der Lösung zu kommen. Immer. Und das war eigentlich, es war eine spannende Zeit. Das Problem ist halt, wenn du dann auf einmal unternehmerisch tätig wirst, und du wirst es wahrscheinlich auch selber nachvollziehen können, aber trotzdem noch angestellt bist, dann kannst du einiges machen, aber einiges auch nicht machen. Weil du bist zwar Geschäftsführer und bist verantwortlich, aber die gehört das Unternehmen ja nicht. Mhm. Ja, also das heißt, du kannst aber trotzdem nicht alles gestalten und nicht alle Visionen leben, die du in deinem Kopf hast.
Es ist eine andere Beinfreiheit.
Genau.
Definitiv.
Und das hat ja dann auch so dann, ich habe ja dann in dieser Zeit meinen den anderen Gründer dann von Sanoptis mit kennengelernt, mit dem ich zusammengearbeitet, dem Volker. Der war auch bei dem gleichen Unternehmen vorher.
Du sprichst dann Volker Wendel, genau. Der aktuelle CEO von Sanoptis.
Genau. Und der, und da haben wir uns dann, und daraus, er ist dann ein bisschen früher schon aus dem Unternehmen ausgeschieden und hat mich dann nur angepinkt und meinte dann so, und dann waren wir zusammen essen. Das war in Neu-Isenburg, weiß ich noch, bei so einem Italiener. Mhm. Und er hat gesagt, ja, meinst du nicht, wir können das nicht viel besser machen und einfach selber. Mhm. So ein, man nennt das ja Buy-and-Build-Modell im Healthcare-Bereich, also ein Entwickeln von Augenkliniken, Augenpraxen. Mhm. So, und da habe ich gesagt, und da war ich eh so an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen genervt war, weil ich konnte zwar prozessual, habe ich sehr viel verändert, aber ich konnte so meine großen Visionen eigentlich nicht ausleben. Und dieses große Mindset, das ist wahrscheinlich dann eher das, was sich von meinem Background, LA und so weiter, sich entwickelt hat. Und da war ich irgendwie so heiß drauf, weil ich war dann 30, weil es war auch eine gute Zeit, dann mal in so einen neuen Lebensabschnitt zu gehen.
Und dann hat Volker Wendel gesagt, lass mal Abendessen, können wir das besser machen? Und das war dann schon die Geburtsstunde?
Genau, und dann hat er gesagt, okay, dann hat mich was, meine Ideen, seine Ideen. Und dann hat er noch jemand anderes, mit dem er auch schon involviert hatte in seine Gedanken, der Carsten. Und das war, ja, und die beiden kannten sich aus einem vorherigen Arbeitsleben. Und zwar, die haben vorher mal bei Ameos gearbeitet, beide. Mhm. Ameos kennt ja Hildesheim auch, also psychiatrische Kliniken. Mhm. Ist ja tatsächlich, sag mal, auch so eine.
Sind die eigentlich eigenständig oder gehören die irgendwie auch zu einer?
Die gehören auch, die gehören
Fresenius?
Nee, Private Equity.
Ah, okay. Eigentlich.
Und er kam dann und sagte dann so, was hast du für Ideen? Und dann haben wir das alles zusammengeworfen und ich habe mir gesagt, weißt du, das Wichtigste ist ja, wenn du gerade in so einem Markt wie Gesundheit arbeitest, wir müssen, es gibt jetzt viele, ich dresche so viele Phrasen, aber aligned interests, weißt du, zwischen. Das ist ja das Schlimmste, zum Beispiel im Krankenhaus heute, irgendwie die Verwaltung arbeitet gegen die Ärzte oder vice versa. Das ist ja das Bescheuerste, was du machen kannst, weil am Ende das Grundziel ist ja alles gleich. Wir wollen optimale Versorgung der Patienten. Mhm. So, und das reichst du nur, wenn wir alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist ja nicht immer gesagt von Anfang an, wir müssen Unternehmen bauen, wo die Ärzte Mitteilhaber ihrer lokalen Einheiten bleiben. Wo wir.
War das in der Gesellschaft vorher, wo du warst, nicht so?
War es nicht so. Die Private Equity liebt es einfach 100% zu kaufen. Warum?
Okay.
Weil die Finanzierung, also die Finanzierungsmöglichkeiten viel einfacher sind. Das Problem ist, wenn du Minderheiten drin hast, hast du Sperrminoritäten drin. Das heißt, die können zum Beispiel Dividenden upstream blocken.
Aber wenn man so die Balance sich anguckt, okay, Finanzierung ist wahrscheinlich einfacher, auch bei den Banken wegen Risikenminimierung, aber auf der anderen Seite weniger Commitment der Menschen.
Genau, also das ist halt die Frage, wie wertest du was? Und ich habe gesagt, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wir sozusagen als ich sag mal, Healthcare-Provider, wir müssen alles drumherum bauen für den Arzt. Wir müssen schauen, dass der Arzt sich nicht darum sorgen muss, dass jetzt er genug OP-Schwester hat, dass keine Ahnung, dass es das Material da ist, was er braucht, dass die Systeme funktionieren, dass die Abrechnung funktioniert, dass die Ausbildung der Mitarbeiter funktioniert, dass neue Mitarbeiter kommen, dass das Marketing funktioniert und. Ne?
Du hast jetzt, das sind zwei große Vorteile. A, für den Patienten, weil der Arzt sich mehr Zeit nehmen kann für den Patienten. Und B, auch die Leidenschaft für den Arzt, weil er einfach, also dafür ist er auch Arzt geworden. Er ist ja Arzt geworden, um Menschen zu behandeln. Ja. Und sich nicht um die ganzen administrativen Themen zu kümmern.
Genau, und vor allen Dingen ist er ja auch, ja, und das ist das Problem des selbstständigen Arztes, der ist ja mit so viel Bürokratie überhäuft, dass er oft, ich habe es bei meinem Vater gesehen, mein Vater hat ja so viel gearbeitet, der hat ja auch 6 Tage die Woche immer gearbeitet, war immer bis spät abends in der Praxis, weil der mit so viel bürokratischem Kram zu kämpfen hatte, also irgendwelchen Briefen, dann kommt ein Brief von der Kassenärztlichen Vereinigung, dann kommt hier ein Brief, da ein Brief, dann musste Ärztekammer und. Mhm. Das ist ja alles so komplex geworden. Ich habe gesagt, ein Arzt hat damit einfach nichts zu tun haben. Sondern wir müssen etwas bauen, wo der Arzt nur noch Medizin macht, nichts anderes. Und wir alles so optimal drumherum bauen, dass er sich entfalten kann. Und das auch wirklich in einer geregelten Arbeitszeit. Weil ich glaube, es auch nicht gesund ist, dass so ein Arzt dann 80 Stunden die Woche arbeitet. Ich glaube, es ist dann viel gesünder. Deswegen habe ich auch zu einer meiner Ärzte-Transaktionen, weil ich hier Braunschweig zum Beispiel, hat jemand Arzt gesagt, dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn mit meiner Zeit machen? Ich sag, ja, weiß nicht, spiel mit deinen Kindern, geh Golf spielen, keine Ahnung, was immer du, was dich glücklich macht, aber das ist ja auch super wichtig, deinen Kopf mal freizukriegen und was anderes zu machen, ne?
Aber also wie findet das danach statt? Man setzt sich zusammen, man sagt, okay, man will diesen Weg gehen und dann ist ja aber trotzdem, also ein großer Teil der Wertschöpfung sind ja halt, wenn du sagst Buy and Build, Build war dein Business, Buy war Volkers Business, glaube ich.
Volker und Carsten haben Buy gemacht, ja.
Genau, und aber ein großer Teil der Wertschöpfung ist ja eben auch zu kaufen, also zu bündeln, zu kaufen, ja, zu skalieren, dann irgendwo auch zu zentralisieren. Dafür braucht man ja auch ordentlich viel Kohle.
Genau, wir haben, also das ist das Ding, du brauchst erstmal Kohle, du brauchst Geld, du brauchst natürlich als Gründer Geld, das war auch so, ich bin ja dann in die Schweiz gezogen, aber ich habe so einen klassischen Weg gemacht, ich habe mich total nackt gemacht, ich habe alles verkauft, was ich hatte, irgendwelche Rentenversicherungen, die mir noch meine Eltern irgendwie mit, als ich ganz jung war, schon angefangen haben, das hast du ja so früher gemacht, ne, so Ansparmodelle und, ne, also alles verkauft, wirklich total nackt, habe mir noch Geld geliehen und habe das ins Unternehmen gesteckt.
Die anderen beiden Gründer,
all in? All in, ich hatte nichts mehr auf dem Konto. Und,
das waren damals schon ein paar Millionen?
Ne, es war auf jeden Fall schon ein guter Betrag.
Ja, okay.
Ja.
Aber siebenstellig?
Ja. Und
auch krass, ich meine, guck mal, du hast das vorher halt eben, du hast halt diese 78-Stunden-Wochen gehabt und du hast halt vorher extrem viel aufgeopfert. Es hätte ja auch schief gehen können. Und hast du gesagt, nee, alles gut, alles rein. Wenn es wird, wird's. Wenn nicht, auch egal.
Ja, aber du bist 30. Du bist 30, hatte keine Verantwortung, nichts. Also dann kannst du es halt auch gut machen. Und ich denke immer, wenn du es dann nicht machst, dann bist du auch selber schuld. Also wirklich so, ich meine, wenn du selbst, ich habe auch gedacht, guck mal, was ist denn der Worst Case? Ich verliere alles, dann ist es halt wie beim Monopoly. Geh zurück auf los, ziehe keine 4.000 Euro ein und dann hätte ich halt wieder Beratung gemacht, mein Gott. Es wäre halt jetzt nicht erfüllend gewesen, ja, ich wäre schon über die Runden gekommen.
Okay, krass. Also all in, ihr müsst Privatgeld einlegen, dann holt ihr euch eine Finanzierungsrunde
wir,
wahrscheinlich.
Ne, genau, dann haben wir einen privaten Investor gefunden. Das war dann zu dem Zeitpunkt einer der Jakobsbrüder, also Jakobsfamilie vom Kaffee Jakobs.
Ach was, okay.
Genau. Die haben ja ihre Stiftung auch in der Schweiz. Und also sozusagen im Prinzip, wenn man so will, Bremer Geld. Ist ein bisschen weit hergeholt, weil die haben es ja schon ewig verkauft. Ja, ja. Gab es ja schon viel Historie. Aber das war der Anfang, genau. Wir brauchten erstmal Geld. Klar, weil sonst kannst du nichts kaufen.
Und dann ist aber die erste Runde dann schon, weil man braucht ja ordentlich Geld, weil ich meine, am Ende des Tages ist es Medizin, ist alles teuer. Ja. Die Ärzte, das ist euer Geschäftsmodell, basiert, glaube ich, darauf, ich glaube, Volker Wendel meinte mal im Interview irgendwie, die Ärzte behalten irgendwie 30% ihrer, genau, Praxis ungefähr.
Ja.
Und wir übernehmen, unser Versprechen dafür ist halt, wir übernehmen den Rest. Auf der einen Seite bekommt der Arzt einmalig Kohle, dass man ihn rauskauft. Auf der anderen Seite behält er noch 30%, darf weiter Geld verdienen. Aber bei 1,5 Grad zum Beispiel, die haben das gleiche gemacht, nur mit SHK betrieben.
Ja.
Und die haben aber dann quasi auch einen Teil des Geldes in Form von Aktien von 1,5 Grad ausgeschüttet. Hm. Ist es dann bei euch auch so gewesen? Also dann waren die quasi auch mit Teilinhaber der großen Sanoptis AG oder wie läuft das dann ab?
Also es gibt beide Modelle. Es gibt, also erstmal sind sie lokal, genau. Also unsere Ärzte halten immer zwischen, ich sag mal, mindestens, würde ich sagen, 10-15% und 49% ihrer lokalen, also lokalen Gesellschaft, also sag mal ihrer Klinik. Mhm. Und wir kaufen sozusagen im ersten Schritt mindestens 51% ab, dann kriegt natürlich der Arzt mal Geld. Mhm. Wir haben den Ärzten als wir den ersten Exit, also als der erste Investor getauscht hat bei uns, weil wir zu groß geworden sind für Jakobs, haben wir den Ärzten die Möglichkeit gegeben, auch auf sozusagen Holding Level, also auf Sanoptis Ebene mit zu investieren.
Mhm.
Also
ja.
Genau, es gibt sozusagen viele Ärzte bei uns, die sind sowohl jetzt lokal investiert, auf ihrer Klinik-Level, dann in der Holding. Wobei das Lokale das eigentlich am sinnvollsten ist, aus meiner Sicht. Weil da hat es ja der Arzt unter Kontrolle. Also der weiß ja genau, was in seinem Betrieb los ist. Der weiß genau, wie viele Ärzte er hat. Der weiß genau, wie viele Patienten. Ja. Der kennt die Strukturen.
Ist nah genug dran.
Der kann eingreifen. Ja. Und dann hat er natürlich auch, und er selber kann ja so ein bisschen dann einwirken, am Ende des Tages, wie erfolgreich oder nicht erfolgreiches Unternehmen halt auch mit wird.
Mhm. In welchem Jahr war die Gründung von Sanoptis?
Genau, auf dem Papier war es Ende 2018.
Okay.
Und wir haben die allererste Transaktion kurz vor Weihnachten 2018 in Basel gemacht.
Okay. Und danach ist es aber so plötzlich riesig geworden, dass sogar Familie Jakobs sagt, das wird hier alles zu groß und wir müssen mal tauschen und mal ein Exit machen und so weiter. Gab es da so ein Tipping Point, wo dann plötzlich alles skaliert ist, oder ist das so langsam gereift und hat sich langsam entwickelt, ja. Step for Step, Kauf für Kauf, und warst dann bei jedem Kauf mit dabei? Bist du heute immer noch bei jedem Kauf mit dabei?
Also nein, geht ja gar nicht mehr. Also wir haben so viele Transaktionen, ich mache nur die großen, wichtigen, die gucke ich mir vorher an, also aus prozessual medizinischer Sicht.
Aber wenn jetzt ein Hildesheim jetzt reinhört und oder einer aus Braunschweig reinhört oder einer aus Kassel reinhört und sagt, er hat auch Bock zu. Also immer Kontakt bei dir
auf? Ja, auf jeden Fall. Also immer Kontakt. Mich kann jeder anschreiben. Ich antworte auch jedem.
Okay.
Dass ich mich dann immer selber drum kümmere, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil das durch die Größe einfach nicht mehr geht. Aber im Grunde genommen ist es so, ja.
Und gab es denn einen Tipping Point?
Oder ist einfach? Es gab. Also das ist ein guter Punkt. Ich hatte, für mich war der Game Changer war Corona.
Ach was.
Und das war ja eine sehr interessante Zeit, insbesondere in der Medizin, weil du natürlich nicht wusstest, okay, also es war ja auf einmal, war ja große Unsicherheit, insbesondere im Gesundheitsmarkt, und die Frage, okay, wer kann jetzt Covid-Patienten versorgen, wer kann sie nicht versorgen und. Das ist natürlich, ja, war, ist, und alle haben natürlich geguckt, jeder medizinische Player wurde ja gescreent, ob sie irgendwelche Utensilien haben, die jetzt wertvoll sein könnten. So, in der Augenheilkunde hast du einfach nichts. Also wir haben nichts, womit wir irgendeinem Patienten, der irgendein Lungenproblem hat, helfen können. Das Einzige, was wir hatten, wir haben in unseren stationären Häusern, wo aber nur Ophthalmologie läuft, also nur Augenheilkunde, haben wir ein paar Anästhesisten. Klar, diese Notfallmediziner, die haben so ein bisschen ausgeholfen, aber im Grunde genommen sind wir halt kein Fach, was hätte groß hilfreich sein können. Und in der Zeit kannst du unterschiedliches Mindset haben. Also dann war es natürlich so, du musstest Abstand halten, du musstest ja jedes Wartezimmer umbauen, du musstest immer, so und so viel Zentimeter, es hat ja dann auch lustigerweise natürlich jede Hygienebehörde deutschlandweit anders entschieden, wie nun nah der Patient zwischen den Nächsten sitzen kann und ob es nun FFP2-Maske ist, ob es nur Mundschutz ist und so weiter. Also 1000 Regularien. Aber was geil war, wir hatten wirklich fast jeden Tag abends einen Call mit allen Chefärzten und haben uns dann beraten und geguckt, was wir machen. Und da hast du halt gemerkt, die Chefärzte sind halt motiviert, in die gleiche Richtung zu laufen und die Versorgung aufrechtzuerhalten, weil sie halt weiter Gesellschafter sind. Als angestellter Arzt sagst du dir, ist ja eigentlich eine geile Situation, ich werde weiter bezahlt, ist ja so.
Das ist ja bei dem Punkt Commitment.
Ich werde weiter bezahlt und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich nichts machen kann, ja, und behaupte, dass meine Materialien, ja, die ich nutze, so wichtig sind,
ja,
für die Versorgung von Covid-Patienten,
ja,
was wirklich in der Ophthalmologie einfach Quatsch ist. Und das war wirklich schon spannend, dass wir all unseren ganzen Betrieb, wir hatten nicht einen Tag, der ausgefallen ist. Wir haben unseren ganzen Betrieb aufrechterhalten und haben natürlich in dieser Zeit unglaublich viel wir haben am Markt halt sehr viel gewonnen und Marktanteile übernommen, weil einfach viele andere, zum Beispiel unsere Mitbewerber, die dann angestellte Ärzte waren, die haben natürlich gesagt, ja, nee, wir haben jetzt Covid, wir dürfen nichts machen.
Und war das Schieflage?
Und du findest natürlich immer irgendeinen Verband, also ich meine auch im Gesundheitsbereich, muss ich sagen, es gibt ja 1000 Verbände, die dann irgendwas gesagt haben. Viele haben natürlich auch einfach totalen Bullshit erzählt. Aber du kannst dich immer an irgendwas aufhängen, etwas nicht zu machen.
Mhm.
Das ist sehr leicht im Gesundheitsbereich.
Mhm.
Und zum Beispiel in der Klinik, wo ich vorher gearbeitet habe, da haben die Ärzte einfach aufgehört zu arbeiten. Die haben gesagt, die haben behauptet, ihre Materialien, also ihre sterilen Materialien, wären wichtig für Covid-Patienten. Dass das Augenabdecktuch, das sterile, jetzt so wichtig für einen Lungenpatienten sein könnte, das konnte mir zwar niemand, hätte mir wahrscheinlich niemand erklären können, aber es ist eine Mindset-Sache. Und wir hatten halt das richtige Mindset. Und in der Zeit haben wir unglaublich, auch einen unglaublich guten Zusammenhalt gewonnen. Als Company zwischen den Medizinern und Nicht-Medizinern.
Und aber das ist ja das, was du beschreibst, ist ja dann das, was du gewonnen hast auf Kulturebene, also kulturell im Unternehmen. Aber dann, weil es war auch noch parallel dazu noch ein guter Zeitpunkt zum Einkaufen.
Es war ein guter Zeitpunkt zum Einkaufen. Weil viele Ärzte waren natürlich auch völlig, also selbstständige Ärzte waren völlig überfordert mit der Situation. Wir haben natürlich relativ früh, wir können natürlich ganz andere Wege an FFP2-Masken zu kommen. So, wir haben das alle selbst organisiert. Sterilium war ja aus zum Beispiel. Wir haben natürlich über Großapotheken haben das einfach selber mixen lassen.
Und auch allein dieses Bauchgefühl, dass jetzt die Ärzte sagen, ey, irgendwie, ich habe hier Schwierigkeiten, ich fühle mich unsicher. Und dann kommt einer und sagt, hey, kriegst ein bisschen Kohle, kannst dich beruhigen, wir helfen dir dabei. Du hast A, Geld und Sicherheit und B, wir helfen dir dabei.
Ja. Nein, wir haben ja gesagt, komm, wir managen alles drumherum. Bei uns wurde jede Hygienerichtlinie eingehalten. Wir hatten immer FFP. Bei uns gab es nie das Problem, dass wir also keine so ein Masken hatten, kein Sterilium. Gib uns ein Problem, wir kümmern uns drum. Mach dein OP, mach deine Patientenversorgung, weil das ist das andere Problem. Und deswegen sind wir auch so extrem gewachsen derzeit. Wir haben ja sehr viele chronisch Kranke in der Augenheilkunde. Also zum Beispiel ein Klassiker, ein Diabetiker hat immer irgendwann eine Augenkrankheit. So, das, ja, wie das Arm in der Kirche, kannst du sagen, das passt so zusammen. Also die chronisch Kranken müssen ja weiter versorgt werden. Und da kannst du die einfach hinstellen und sagen, jetzt mache ich nichts mehr. Mhm. Und in der Zeit haben wir unglaublich viel, also auch in den Märkten, wo wir halt aktiv unterwegs waren, haben wir halt sehr viel, ich glaube, Respekt gewonnen, aber auch sehr viel auch Patienten dazu gewonnen, die gesagt haben, man kann sich auf uns verlassen. Und das war echt eine coole Zeit. Also sie hat richtig Spaß gemacht, auch wenn sie es für mich, fürs Fliegen und so Horror war.
Fürs Fliegen?
Ja, ich musste ja immer mit Sondergenehmigung fliegen.
Okay, okay. Kann man doch an Zahlen messen, dass die Corona-Jahre eure Skalierungsjahre waren?
Ja, wir sind sehr viel in Corona. Also da sind wir sicherlich bestimmt 30, 35% gewachsen.
Wow.
In den Jahren, ja. Also sehr, sehr stark.
Ja, aber auf der, ist ja wieder auch, ne? Also es sind ja, es klingt, also du erzählst es halt so, als wäre es so einfach. Also ja, Corona, Unsicherheit, wir sind gewachsen, wir hatten aber die Lösung dafür parat. Aber es sind ja so viele Mechanismen, die ineinander greifen müssen, dann braucht man halt vielleicht nochmal neues Kapital, um das zu investieren zu können. Man braucht die richtigen Lieferanten, man braucht vielleicht auch Medizinjuristen, die einem dabei helfen, man muss ein Team aufbauen. Es ist extrem viel Arbeit. Klar, am Ende des Tages 35% Wachstum in der Größenordnung, total crazy. Aber es geht dir so leicht über die Lippen.
Ja, aber die geilsten Zeiten sind unsichere Zeiten. Also die geilsten Zeiten sind immer, wenn sich irgendwas so radikal ändert, weil da muss sich das Unternehmen auch ändern. Da müssen wir uns alle hinterfragen, machen wir im Unternehmen jetzt eigentlich alles noch so richtig? Oder können wir es so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben? Und dieses Hinterfragen, dieses ständig den Prozess optimieren, sich selbst erneuern, das führt dazu, dass du irgendwann so viel besser bist als der Markt, dass dir der Markt nur noch hinterherläuft. Und das ist in der Ophthalmologie zum Beispiel so, jeder guckt jetzt, was wir machen. Also ob sie uns jetzt gut finden oder nicht gut finden, ich könnte es noch drastischer ausdrücken. Gibt natürlich viele Chefärzte so aus Unikliniken und so, die finden uns halt total zum Kotzen, weil wir natürlich einen ganz anderen Ansatz von Patientenversorgung haben. Mhm. Und auch natürlich einen ganz viel moderneren und ich glaube auch qualitativ im Schnitt auch besseren, würde ich mal behaupten wollen. Aber das ist natürlich so eine Sache, in diesen Situationen, wenn es knallt am Markt, wenn es große Veränderungen gibt, da musst du halt echt, darfst du kein Tanker sein, sondern musst das Schnellboot sein, was schnell manövriert und das eigentlich für sich nutzt. Und ja.
Ich glaube daran, dass, also ich bin selbst davon überzeugt, dass sie es wirklich hinbekommen, den Ärzten mehr Zeit zurückzugeben und dass sie wirklich, dass die Patientenversorgung wirklich optimiert wird. Aber ich glaube, wenn ich jetzt diese Frage mal stellen darf, ich glaube, ich kann erahnen, warum Unikliniken und da die Professoren sagen, die finde ich wirklich zum Kotzen. Weil ich glaube, dass durch die Finanzstrukturen und Investmentstrukturen ist man halt automatisch auch kapitalgetrieben. Musst du sein, weil du brauchst auch Geld für Technologie, du brauchst Geld für Fortschritt. Wir kommen auch noch zu deinem Lieblingsthema KI. Ja. Du brauchst Geld für die KI. Aber im Healthcare-Business ist halt Kapital, darf halt nicht so krass im Vordergrund stehen. Was aber bei euch Investment oder Gesellschafter bedingt halt im Vordergrund stehen muss. Und ich glaube, da lassen so die kritischen Stimmen, wo wir vielleicht sagen, hey, also ich war ja auch zum Beispiel auch Sascha Kutschera bei uns im Podcast, der Chef vom Helios Klinikum in Hildesheim.
Ja.
Ist wirklich ein richtig geiler Typ. Wir supporten ihn bei den Grizzlies und der ist mittlerweile auch für Nordhessen verantwortlich, für Südniedersachsen, glaube ich, ist glaube ich jetzt für 5, 6 Kliniken verantwortlich, meine ich. Aber auch bei Fresenius ist halt auch zum Beispiel BlackRock dran beteiligt. Und dann ist halt auch immer diese moralische Frage, ist das, also bei ihm war die moralische Frage, ist es gut, wenn ein amerikanischer großer Investor verdient, wenn ich krank bin? Er hat natürlich auch dann klug geantwortet und meinte, hey, ich will lieber in einem Krankenhaus sein, was Geld verdient, weil ich dann weiß, die haben Geld für Investment und für neue Standards und hohe Standards. Aber kannst du den Gedanken nachvollziehen? Also
du, voll. Also ich glaube, das ist natürlich dann immer auch eine Neiddebatte, weil was wir natürlich schaffen, ist, dass wir State-of-the-art Medizin ermöglichen. Also es gibt ja bei uns keine alten Geräte zum Beispiel. Mhm. Wir haben immer die neuesten Untersuchungsgeräte. So alles ist bei uns vernetzt. Bei uns muss halt der Arzt, also bei Diagnostiken, nichts selber machen. Wir haben jetzt die wichtigsten Diagnostikgeräte alle hinterlegt mit AI. Das heißt, alles wird durch AI nochmal analysiert und alle Diagnosen stehen als Vorschlag schon in der Akte drin. Mhm. Ich meine, das ist natürlich für den Arzt eine unfassbare Erleichterung, weil ich glaube auch, das kommen wir zum Thema Vision, aber kommen wir später noch hin. Ich sage ja immer, die Zukunft des Arztes ist ja nicht, Diagnosen zu stellen, sondern die individuelle Therapie mit dem Patienten zu besprechen. Da steckt der Mehrwert aus meiner Sicht des Arztes, weil das Thema Diagnosen bei Fächern wie Ophthalmologie, Radiologie und anderen, wo du sehr viel einfach mit Bildern arbeitest. Wir screenen ja immer das Auge mit Bildern von allen Ecken und Enden. Und bei Bildern kannst du immer Pattern Recognition machen. Da erkennst du halt deine Krankheiten 5 Jahre früher, als das menschliche Auge es könnte, weil du es halt vergleichst mit einer Datenbank von, ich sag mal, 1 Million Bildern, die dann ähnliche, ich sag mal, Entwicklungen aufweisen. Und dann kannst du dem Patienten schon sagen, pass auf, sie sehen zwar jetzt noch 100%, sagen wir mal so, aber es wird in den nächsten 3, 4 Jahren in die und die Richtung gehen. Wir müssen jetzt engmaschiger kontrollieren und um den richtigen sozusagen Punkt zu finden, anfangen zu therapieren, um den Mehrwert für den Patienten, also den optimalen Punkt für den Mehrwert zu finden. Weil am Ende, was wollen wir? Wir wollen ja weiter sehen und das bestmöglich. So. Und da sind wir einfach besser aufgestellt, weil unsere Strukturen einfach dafür, ich würde sagen, fast auf eine, es geht immer besser, auf eine, im Verhältnis natürlich zu einer Klinik, auf einem relativ optimalen Level sind. Wir arbeiten halt schon viel in der Cloud, wir haben diese ganzen Themen, pseudonymisierte Patientendaten, Datenschutz und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, die wir alle schon gelöst haben. Und wenn ich dann so in Krankenhäuser gucke oder manchmal mit Kollegen spreche, die dann in so großen Häusern arbeiten, ja, die machen erstmal 1,5 Jahre Diskussion über, wie nun der Datenschutz auszulegen ist und was man nun kann und was man nicht kann. Ne? Mhm. Und da überholen wir natürlich jetzt in diesem, gerade in diesem Zeitalter, so ich sag mal, das normale Krankenhaus schon extrem schnell.
Ich hätte gedacht, dass die Behandlung an sich der große Teil der Wertschöpfung in der Zukunft sein wird, weil Diagnose und auch Therapiebehandlung und auch Therapieaufstellung und auch die Beratung halt da eigentlich AI schon alles vorbereiten kann und sagen kann, hey, und wahrscheinlich sogar, wo ich sagen würde, dass die Fehlerquote der AI geringer wäre als vom Arzt.
Sicher.
Weil er ist halt auch noch Menschen und in Medizin ist ganz viel Interpretation und es ist ganz viel so Eigenerfahrung aus seinem kleinen Kreis, aber man könnte sagen, vermeintlich gar nicht immer so krass evidenzbasiert.
Ja.
Also, weil einfach, wenn du eine ganz andere Dateninfrastruktur hast und halt, ich meine, wie viele Patienten habt ihr
im Jahr? Wir behandeln so zwischen, ja, wahrscheinlich so zwischen 4 und 5 Millionen, ja.
Pro?
Ja.
In ganz Europa?
Ja.
Ja. Und allein diese Datenbasis, die ihr habt, also kein Arzt kann halt bei 4 Millionen Behandlungen dabei sein, aber die AI kann halt einmal alles auswerten. Also das ist ja ein Wettbewerbsvorteil durch eure Größe, die euch keiner wegnehmen kann und die auch tatsächlich dann zwingend die Qualität der Behandlung einfach mindestens stärker verifiziert.
Absolut, genau. Und wir sehen natürlich auch Dinge, oder die Bandbreite ist extrem groß. Ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass das Diagnostizieren von Krankheiten in der Zukunft, zumindest bei diesen Fächern wie unserem, keine grundsätzlich ärztliche Tätigkeit mehr sein sollte. Das sollte AI machen. Da gibt es ja super viele CE-zertifizierte AI-Produkte inzwischen. Wir selber entwickeln die auch in-house, weil wir natürlich diese Datenmengen haben. Und wer die Daten hat, ist heute König. Ich meine, das ist nicht nur in der Medizin so, das siehst du ja in ganz vielen anderen Branchen auch. Daten ist Macht heute, ne? Deswegen wollen ja so viele Firmen, große Firmen, Datenzentren haben.
Ja, weil sie genau auch?
Ihr auch? Naja, wir bauen es natürlich bei uns auch so auf, dass wir versuchen, die medizinischen Daten sozusagen für die eigene Qualität zu nutzen, aber natürlich auch für die Forschung. Mhm. Weil das ist natürlich der andere Punkt. Wenn du jetzt in den ganzen Medikamentenprozessen schaust, wie lange das dauert, zum Beispiel in bestimmten Studienphasen, wenn du Medikamente testen willst, die richtigen Patienten zu selektieren. Also du brauchst ja dann teilweise sehr genaues Patientengut, was, mit dem du dann diese Therapie durchführst. Und das sind ja oft ganz wenige. In der Studienphase 2 sind es ja, keine Ahnung, 50 Patienten. Und manchmal ist es sehr schwer, die rauszufiltern. Und wir bauen das jetzt so auf, dass zum Beispiel wir für Pharma das auf Knopfdruck sagen können, okay, du brauchst jetzt den Patienten mit der Erkrankung, mit den weiteren Erkrankungen, die ja meist dann nicht ophthalmologisch sind, sondern, ich sag mal, kardiologisch oder was auch immer. Und die wohnen da und da, die können wir dir jetzt sozusagen auf Knopfdruck liefern und können die fragen, ob wir in der Studie teilnehmen wollen. Alleine das bringt dir für die Studiendauer verkürzt es ungemein. Weil bisher machen ja diese großen Studien, diese Studien insbesondere so Unikliniken, aber die haben natürlich viel weniger Patienten, auf die sie zugreifen können. Also das heißt, überhaupt die richtigen Patienten für eine Studie zu finden, dauert extrem lange. Mhm. Und da können wir helfen. Und natürlich nachher, wenn wir in die größeren Studienphasen gehen, wo dann 500 Patienten hast, haben wir natürlich die Daten alle online. Wir können sie natürlich auswerten. Wir können natürlich nicht nachher sagen, das war jetzt das Bild von Hassan, weil du am Ende des Tages in der Cloud bist du eine Nummer.
Ja,
anonymisiert, du bist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber zumindest können wir dann, wir haben alle Informationen, die es braucht für so eine Studie, um zu sagen, okay, wie hat das Medikament zum Beispiel angeschlagen? Was sehen wir an sonstigen Entwicklungen im Zusammen in dieser Studienphase, was du jetzt alles nicht machen kannst? Jetzt sind das alles immer Einzeluntersuchungen, die unglaublich lange dauern. Und dann die Daten werden ja meist heute noch händisch zusammengetragen.
Jetzt hast du oft gesagt, dass ihr halt auch immer so einen Schritt voraus seid und dass ihr auch innovativ seid. Woran würde ich als Patient merken, ja okay, wenn ich, das muss eine Synoptis-Praxis sein. Also übrigens, man spricht ja bei euch nicht von einer Kette, sondern von einem Netzwerk.
Ja.
Und die Praxen heißt ja irgendwie auch nicht Synoptis-Praxis oder so, sondern wir halten immer den Namen vom lokalen Arzt oder Gründer. Und wenn ich jetzt mal in einer Praxis wäre und ich müsste feststellen, okay, ist das Synoptis so, ja oder nein? An welchen 1, 2, 3 Faktoren würde ich es, glaube ich, feststellen?
Also sag mal so, wenn du den direkten Vergleich hättest und sag mal, du wärst eine Woche vorher zu einem anderen Augenarzt gegangen, sicherlich an dem Geräteeinsatz. Also wenn du, bevor du zum Arzt gehst bei uns, werden viel mehr Geräteuntersuchungen gemacht. Weil wir die Daten, die Bilder wieder nutzen, auf die AI zugreift, um dann dem Arzt die Diagnosen zu geben.
Okay.
Also das ist zum Beispiel völlig anders. Also die meisten Voruntersuchungen sind viel kleiner, also mit viel weniger Geräten. Und dann gehst du zum Arzt und dann sagt der Arzt, ja, aber hier und hier möchte er jetzt nochmal einen besseren Einblick haben. Also mach da bitte Untersuchungen A, B, C. Mhm. Und bei uns zum Beispiel ist eigentlich das ganze Auge gescreent, bevor du zum Arzt gehst. Mhm. Also das wäre so ein klassisches Momentum. Und natürlich an der Anmeldung, wir machen sehr viel inzwischen mit, also machst du sehr viel mit iPad, drückst einen Tag vorher zum Beispiel, sind wir jetzt dran, dass du schon mal deine ganzen, wenn du jetzt Erstpatient bist, dass du deine ganzen, Medikamente und sonstigen Erkrankungen und so weiter uns vorab schon zuschicken kannst, dass wir das auch schneller verarbeiten können, weil auch da haben wir zum Beispiel eine eigene AI gebaut, wir nennen die Anamnese-AI, weil ja, es gibt ja immer Medikamente, die im Markt kommen, wie zum Beispiel, nehmen wir die Abnehmmedikamente. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Wirkstoffe. Und die haben jetzt nach bestimmten Studien und auch bestimmten Beobachtungen in verschiedenen Ländern, wo es das auch noch viel länger schon am Markt gibt, in bestimmten Bereichen des Augens Veränderungen gezeigt. Mhm. Und da zum Beispiel geben wir unseren Ärzten jetzt einen Input und sagen, nimm zum Beispiel das Medikament, hat die und die sonstigen Erkrankungen, bitte nochmal die und die Stelle des Auges genau anschauen, ob es Veränderungen gibt, weil auf Grundlage Studie so und so aus, sagen wir mal Singapur zum Beispiel, das der Fall war. Und das merkst du natürlich jetzt als Patient jetzt direkt nicht, aber der Arzt wird wahrscheinlich vielleicht dich dann darauf ansprechen und sagen, sie nehmen das und das Medikament und wir müssen jetzt nochmal vielleicht den eigenen Abschnitt des Auges genauer anschauen.
Aber wie detailliert sind die Praxen dann so auch systematisiert und auch standardisiert? Also sind die, ich habe ja gelernt, du hast ja sehr, sehr früh schon E-Mail-Leitfäden geschrieben. Also sind sogar die E-Mail-Abläufe gleich, haben alle immer einen Kittel an. Also wie bis zu welcher Tiefe sagst du, das sind unsere Standards?
Ja, das ist, also ich glaube, du wirst es erstmal so vom, das Look and Feel ist sehr unterschiedlich.
Ja, okay.
Und das also, finde ich auch gut, weil die Mitarbeiter, das ist ja sehr geprägt lokal von den Mitarbeitern und also von den Ärzten, die da arbeiten. Okay. Die haben halt eine Vorstellung. Okay. Ja, ziehst du jetzt Kittel an oder Poloshirt zum Beispiel?
Aber da mischt ihr euch auch nicht ein.
Nö, ich habe da eine Meinung zu. Und wenn mich jemand fragt, sage ich dir auch. Ich bin Kittel-Fan bei Ärzten.
Okay.
Also du siehst dann die Praxen, wo ich von Anfang an ein bisschen öfter war, die tragen alle Kittel. und die Praxen, wo ich dann nicht so oft war, da gibt es dann auch so, ja, dann Poloshirt. Das gibt ja heute ja auch so Zwischendinger.
Okay.
Aber das ist jetzt für mich nicht entscheidend. Ich glaube in dem Drumherum, also Telefon zum Beispiel, so ein, also Online-Termin sowieso, aber klar.
Gehen noch Menschen ran bei euch? In den Praxen oder ist das schon eine Telefon-AI?
Genau, also wir stellen immer mehr um. Wir sind sozusagen gerade, wir wollen das bis Ende des Jahres ausrollen, dass alle Standorte nur noch Telefon-AI haben. Was natürlich nicht heißt, dass du niemanden mehr am Telefon hast, weil du hast natürlich immer so Spezialsachen, wo das dann durchgestellt wird. Aber das größte Problem, eine Praxis zu erreichen, ist Telefon. Ich meine, ich glaube, jeder, der zuhört, jetzt wird das wahrscheinlich teilen können.
Ja.
Das Schlimmste ist ja, du rufst irgendwo an und es nimmt keiner ab.
Ja.
Oder es geht so ein Anrufbeantworter dran oder irgendwas und sagt, ja, wir rufen sie zurück und du wirst nie zurückgerufen.
Das ist eigentlich traurig. Ne? Also Erreichbarkeit ist ein Qualitätsmerkmal.
Riesenproblem. Also in der Gesundheit überall, aber ist egal, welche Fach das ist, weil es einfach alles so überlaufen ist. Und das, also das zum Beispiel haben wir. Und dann arbeitet natürlich die KI so, dass wenn jetzt jemand anruft und sagt, er braucht ein Rezept zum Beispiel, dass diese Dinge dann auch schon so transportiert werden, dass das der Prozess, sag ich mal, ohne groß händisches Zutun dann funktioniert.
Ich habe gleich noch ein paar Fragen so über die Zukunft, aber noch ganz kurz über die Gegenwart. Jetzt seid ihr auch in verschiedenen Ländern unterwegs, ich glaube in über 6 Ländern in Europa.
Ja.
Gab es so ein Land, wo du sagst, okay, krass, das ist ja ganz anders und das ist ja, die haben ja ein ganz anderes Gesundheitssystem und da müssen wir erstmal die Spielregeln kennen?
Ja, jedes Land ist total. Also Europa ist wirklich spannend. Ich lebe wahrscheinlich auch so gerne in Europa, weil jedes Land so unterschiedlich ist. Also nicht nur die Leute sind unterschiedlich und sie sprechen eine unterschiedliche Sprache, aber jedes Gesundheitssystem ist völlig unterschiedlich.
Und kannst du auch schon sagen, so besser und schlechter oder sagst du einfach, nee, einfach anders?
Ich würde sagen, einfach anders. Es ist.
Aber dürfen wir Deutsche zufrieden sein?
Ich finde ja. Also ich habe ja, also ich glaube in Deutschland hat den Vorteil und das ist glaube ich das, was viele Leute nicht verstehen oder die denken halt immer, ich gehe jetzt also das Wichtigste bei einem Arzt ist, dass er für die Therapie, für die du als Patient zum Arzt gehst, diese Art der Therapieform oder Operationsform, was auch immer das dann ist, muss er halt ständig und immer und ganz häufig machen. Dann ist er gut. Also Qualität und Quantität in der Medizin gehen einher.
Mhm.
Und das ist, sage ich mal, sicherlich in 95% der Fälle so.
Mhm.
Also ich würde nie zu jemandem mich operieren lassen, zum Beispiel grauen Star, der irgendwie 300 OPs im Jahr macht.
Mhm.
Ich würde immer zu einem gehen, also bei uns ist es, mir ist es immer wichtig, dass wir, deswegen muss es auch diese Art Zentren geben und manche für manche Patienten ja auch befremdlich, weil die sagen, ja, ich würde es lieber ein bisschen nicht so anonym haben, sondern ein bisschen persönlicher. Es geht halt nicht mehr persönlicher, wenn du einen Chirurgen hast, der zum Beispiel Graues Star operiert und der macht halt 1500 bis 2000 Operationen im Jahr.
Mhm.
Aber der Vorteil dessen ist, dass die Komplikationsrate gleich null ist. Mhm. Weil der hat einfach alles gesehen. Der ist super routiniert. Mhm. Für den ist nichts mehr aufregend. Mhm. Egal, weil jedes Auge ist ja unterschiedlich lang, liegt anders. Jedes Auge ist individuell. Mhm. Und deswegen, und das ist ja für uns das Allerwichtigste, ist, dass der qualitative Output muss stimmen. Mhm. Und das ist so was, wo ich immer sage, da würde ich als individueller Patient immer drauf achten. Mhm. Egal, was ich mich therapieren lasse.
Verstanden. Wie ist dann generell, jetzt rausgezoomt von Augenbusiness, wie ist generell dein Blick auf das deutsche Gesundheitssystem?
Also ich glaube, es ist insgesamt, haben wir sehr gute Ärzte. Das glaube ich wirklich, weil sie halt, jetzt kommen wir wieder Quantität, Qualität, wir haben halt eine super hohe Bevölkerung. Mhm. Und eine super hohe Bevölkerung heißt auch, ich habe eine extreme Verdichtung bei bestimmten Ärzten für bestimmte Probleme. Und diese Verdichtung führt dazu, dass dieser Arzt einfach qualitativ in diesem verdichteten Feld einfach unglaublich gut ist. Mhm. Und das schaffst du immer nur, wenn du eine Masse hast. Deswegen ist halt alleine durch die Bevölkerungsgröße Deutschlands haben wir einen Vorteil im Gesundheitssystem. Mhm. Zumindest bei der, ich sag mal, bei der fachlichen Durchführung von zum Beispiel operativen Eingriffen von Ärzten. Mhm. Das ist zum Beispiel, ich sag dir mal ein Gegenbeispiel, nehmen wir mal Griechenland, wo wir auch tätig sind. Das ist ganz anders. Also da gibt es dann, da ist fast jeder Augenarzt auch noch Chirurg. Also hier ist ja so, in Deutschland von den 100% Augenärzten sind ja chirurgisch nur 10-20% tätig. Mhm. In Griechenland ist das ganz anders. Das ist die Quote viel, viel höher, die auch Chirurgen sind. Aber die Bevölkerung ist ja nur 10 Millionen.
Mhm, verstehe.
Also die haben einmal viel mehr Augenärzte im Verhältnis zu Deutschland und dann auch nochmal viel mehr Chirurgen. Das heißt, die Fallzahl pro Chirurg ist deutlich geringer und dadurch kannst du eigentlich sagen, man kann jetzt nicht sagen, dadurch ist es per se schlechter, aber per se hat der Arzt da weniger Routine.
Ja, okay, aber wenn die Fallzahlen geringer sind, aber hat er eigentlich auch nicht mehr Zeit für den Patienten, weil er dann auch diesen Druck nicht hat?
Genau, aber ich meine, am Ende des Tages ja operieren ist ja eher eine technische Sache. Ne? Das okay. ist ja so wie, keine Ahnung, das ist ja bei okay. wahrscheinlich
mit das anderen.
Das
dauert halt immer 12 Minuten und dann musst du halt.
Ne, du wirst einfach besser und besser, weil okay. du, also ich habe ja zum Beispiel mit einem Chirurgen mal, das ist wahrscheinlich einer derjenigen Kataraktchirurgen, die am meisten operiert haben in Deutschland, das ist ein Berliner Chirurg, der hat jede Woche so 160 Katarakte operiert, jede Woche. Immer von Montag bis Donnerstag. Also jeden Tag 40. Mhm. Und er hat nichts anderes gemacht als das, sein Leben lang. Und der hat mir gesagt, du, ich bin, klar, die ersten 1000, die sind natürlich holprig. Mhm. Dann wirst du nach 5000 besser, nach 10.000. Aber er hat gesagt, auch nach 100.000 habe ich dann irgendwie immer noch was gefunden, was ich besser machen konnte. Was nochmal filigraner oder für. Und
hohe Abschlagszahlen bringen eine bessere Qualität.
Ja. Also ich habe zum Beispiel bei diesem Arzt ich meinen eigenen Vater operieren lassen und der wurde vormittags operiert und ich habe ihn nachmittags dann in Berlin getroffen und du hast nicht gesehen, dass da eine OP am Auge stattgefunden hat.
Und er arbeitet bei euch?
Ja.
Also für euch, okay.
Ja. Aber das ist so, dann siehst du es halt dran,
okay,
aber das hat schon großen Impact.
Verstanden über die Infrastruktur, ich muss mal meine Frage nochmal schärfen.
Das System wahrscheinlich, oder?
Wie ist dein Blick auf die Gesundheitspolitik?
Ja, das ist so schwierig. Ja, ich finde es halt, was ich unglaublich schwierig im ganzen System finde, wir geben halt unglaublich viel Geld aus für aus meiner Sicht Dinge, wo es keinen nachweislich medizinischen Nutzen hat. Also Homöopathie und andere Themen, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Und gleichzeitig fördern wir null Innovation. Also beispielsweise, nehmen wir das ganze Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Wenn du das jetzt sagen würdest, du müsstest ja eigentlich wollen als Staat, dass das viel mehr integriert wird. Aber wenn du das willst, weil es natürlich die Qualität der Medizin verbessert und wenn du auch früher Krankheiten erkennst, hast du natürlich später weniger Folgeschäden, auch gesellschaftlich, weil, nehmen wir mal, der Auge ist halt so schön, weil du halt so viel Folgeschäden hast. Wenn du einen Blinden hast, geht das Blindengeld. Geht ins Sozialsystem. Ne? Also das ist ja ein relativ für den Staat teurer Fall. Also umso früher du was erkennst und umso früher du mit einer Therapie eingreifen kannst, umso besser fürs gesamtgesellschaftliche System und damit auch für den Staat. Aber es wird halt Innovation null gefördert. Also wir ziehen im Gesundheitssystem.
Aber wie viel Verantwortung trägt da der Staat und wie viel die Unternehmen selber? Also um das vielleicht da nachzuhaken. Wenn du heute Kanzler wärst und du hättest einen Wunsch frei, welches Gesetz würdest du abschaffen oder welche Förderung wirst du aufbauen? Also was würdest du vom Staat erwarten?
Ich würde sagen, ist natürlich jetzt sehr spezifisches Thema, aber ich für die Vergütung im Gesundheitssystem, also allein die Budgetierung finde ich also eine absolute Katastrophe. Das kann man auch von niemandem abverlangen. Also du kannst ja niemandem abverlangen, dass er sagt, ich arbeite 30% meiner Zeit für umsonst. Das ist, ich finde das einfach eine Unverschämtheit. Also es ist einfach respektlos den Ärzten gegenüber.
Gibt es da einen konkreten Fall? Weil viele haben ja gar nicht diesen Blick hinter die Kulissen.
Wie das betrifft wird. Jeden. Also jeder, der im kassenärztlichen System arbeitet, hat ja einen Budgetierte, der sagt, du kriegst ja im Quartal vorher, wird dir gesagt, im nächsten Quartal darfst du jetzt 1000 Fälle abrechnen. Und wenn du halt 1300 machst, hast du Pech gehabt. So diese 300,
ist das so,
diese 300, die du drüber machst. Also ich kann jetzt euch in Braunschweig sagen, in Braunschweig im MVZ sind 35% unserer budgetierten Leistungen werden gestrichen. 35%. Also der Staat spart durch die Budgetierung daran hunderte Millionen sicherlich im System, wenn du das Gesamtsystem nimmst.
Aber an der falschen Stelle.
Na, es ist doch die falsche Anreizwirkung. Du willst doch, dass der Arzt viel macht.
Ja.
Wir haben jetzt schon zu wenig Ärzte.
Und wir haben Demografie, also das würde ich mal verschärfen.
Wir haben jetzt schon zu wenig Ärzte. Die Babyboomer kommen jetzt, ich sag mal, die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt in diese Alterspyramide. Sie leben auch länger. Klar, wenn du länger lebst, hast du auch mehr Erkrankungen. Das ist im Alter leider so. Ja. Ich wünschte es jedem anders.
Auch aber längere
ist so.
Betreuung.
So. Und dann bestrafst du noch den Arzt, wenn er mehr macht, als du ihm staatlich sozusagen zusagst. Das ist ja fast so ein bisschen, ja, das ist so DDR-Denke, ne? Mhm. Also so Planwirtschaft ist das ja. Ich fasse das nicht, dass es immer noch Bestand hat. Und das Zweite ist, dass das Gesundheitssystem in der Vergütung immer 20 Jahre hinterherhängt. Also du bekommst jetzt sozusagen in die Vergütung Möglichkeiten von Diagnostiken, die es eigentlich schon seit 20 Jahren gibt. Und so lange dauert das, bis sozusagen neue Innovationen aufgenommen werden. Aber es müsste ja genau andersrum sein. Du musst ja eigentlich das Alte mehr abwerten. Mhm. Also für die Dinge, die... Das ist ja im Laufe der Zeit immer so. Du hast eine Untersuchung, das hast du... Ich nehme mal den Laser. Mein Vater hat in den 80er Jahren einen Laser gekauft, einen Jagdlaser. Der hat damals 200.000 D-Mark gekostet. Ein Laser. Mhm. Der gleiche Laser kostet heute für uns vielleicht 15.000 Euro. Mhm. So. Damals hat diese Laserbehandlung wahrscheinlich mehrere Minuten gedauert, heute dauert das Sekunden. Mhm. Es ist natürlich deutlich besser geworden. Diese Therapien müssen natürlich abgewertet werden, weil du ja auch, macht ja auch Sinn.
Aber dafür müsst ihr ja auch an der Quelle jemanden sitzen, der von Ahnung hat.
Ja, aber du, ich meine, das Gesundheitsministerium ist ja auch, da sind ja auch viele Mediziner und viele Leute dabei, in der Praxis waren. Ich habe immer das Gefühl, es ist viel zu viel Fokus auf stationäre Geschäft.
Wir haben jetzt neun, ne? Ab morgen, glaube ich. Ab dem 1.9. meine ich.
Ist ja, Carsten Hinnemann, der genau. Neue. Wir haben sehr viel Fokus auf das stationäre Geschäft, aber man muss ja sagen, das Rückgrat der Versorgung ist ja das ambulante Geschäft. Und da wird viel zu wenig gemacht. Und der zweite Wunsch, den größten Wunsch, den ich eigentlich habe, Kinder werden im System total vergessen.
Okay.
Also Kindermedizin grundsätzlich, ob das jetzt Kinderärzte sind oder ob das jetzt Seeschule, also zum Beispiel, du hast das klassische Fall, das Kind kommt in die Schule, Grundschule und sieht, oder die Lehrerin merkt halt, oder du hast diesen Einschultest, der Arzt bemerkt, dass das Kind schielt oder was andere Probleme hat. Und das wird alles nicht bezahlt. Also du brauchst da und du kriegst die schlechteste Vergütung für den Augenarzt ist für ein Kind. Also absurd. Also du musst, also ich kann es manchmal gar nicht fassen, ich kann es manchmal in Worte ausdrücken, wie man eigentlich den wichtigsten Teil der Gesellschaft, und das ist ja auch der wichtigste Punkt, wo du dann eigentlich Dinge ändern kannst. Zum Beispiel die Seeschule ist ein super Instrument.
Auch wo präventiv früh genug
wo was. Du genau, weil du willst ja, dass die Kinder nicht hoch kurzsichtig werden. Weil wenn die hoch kurzsichtig werden, haben die wieder Folgeerkrankungen im Alter. Das Risiko solcher Netzhautablösungen ist viel höher, etc. etc. Also Folgekosten, wir sprachen ja drüber. Wird alles nicht gemacht, wird alles nicht bezahlt. Wir machen es trotzdem, weil ich es für super wichtig halte. Aber ich meine, viele Eltern wahrscheinlich zuhören, die werden mir, wenn die für ein Kind schon mal einen Seeschultermin versucht haben zu bekommen, du wartest ewig.
Aber also jetzt mal vielleicht in die Richtung Zukunft, der Blick in die Zukunft, was wird denn die Konsequenz davon? Also es wird ja nicht sein, dass wir werden ja, es ist ja total unrealistisch zu sagen, wir haben in 3 Jahren ein Top-System und dann haben wir die besten Budgetierungen und dann klappt das. Also ich glaube, die Konsequenz wird eher sein, dass wir alle einfach selber aus der eigenen Tasche mehr Geld zahlen müssen, als Selbstzahler draufzahlen müssen, um gesund zu bleiben.
Genau, ich glaube, wir müssen präventiv einfach, wir müssen uns selber klar werden, das Gesundheitssystem wird immer erst dann einschreiten, wenn du krank bist.
Ja.
Was natürlich nicht schlau ist, aber so ist das System. Das ist ja genauso, wenn du einen Glaukompatienten hast, du kriegst erst dann eine Vergütung fürs Augendruckmessen, wenn der halt krank ist.
Ja.
Präventiv musst du selber zahlen. Die Denke ist halt bescheuert. Aber für dich selbst, glaube ich, als Patient, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, du musst halt präventiv musst du selber vorsorgen.
Aber das bedeutet ja auch, die Menschen müssen zurück in die Eigenverantwortung.
Viel mehr.
Liebe Podcast-Freunde, ich habe es wieder getan. Es juckte in den Fingern und ich konnte nicht anders. Ich habe mal wieder etwas gekauft. Dieses Mal habe ich mich an einer Bank beteiligt. Ja, wirklich so eine echte, richtige Bank. Denn die Volksbank Hildesheim, Lehrte Pattensen, ist nicht nur unser Sponsor des Podcasts und Unterstützer seit Tag 1, sondern auch wirklich meine Bank. Also ja, ich habe mein Girokonto da und habe mit meiner Frau auch ein Haus finanziert und über die Volksbank finanziert. Und die Volksbank hat uns auch großartig unterstützt in einer Firmenübernahme von einem Handwerksbetrieb. Und natürlich sind all unsere Kartenterminals in all unseren Firmen von der Volksbank. Aber das meine ich gar nicht. Also ja, ich bin zwar ein Volksbankkind, aber nicht nur das. Ich bin auch Mitglied und somit Miteigentümer der Bank. Das geht, weil die Volksbank eine genossenschaftliche Bank ist. Also sie ist wirklich meine Bank. Das ist doch deswegen witzig übrigens, weil als Kind habe ich jedes Wochenende meine Oma in Delixen besucht. Das ist in der Nähe von Alfeld und genau gegenüber von ihrem Haus war eine Volksbank-Filiale und ich hatte meiner Oma damals immer gesagt, ich möchte dort mal ein Praktikum machen. Zu einem Praktikum kam es nie, aber heute kann ich sagen, die Bank gehört mir. So schließt sich doch manchmal der Kreis. Aber jetzt kommt doch die entscheidende Frage. Wo ist eigentlich deine Bank? Ich glaube, ich weiß wo. www.vb-eg.de.
Ja, es bleibt dir nichts anderes übrig.
Selbst damit befassen, selbst damit beschäftigen. Jetzt haben wir auch KI und wir haben ja auch Zugang zu Wissen. Ja. Also das haben wir ja auch. Aber wenn wir gesund bleiben wollen, das System wird sich aufrechterhalten können. Wir müssen uns selbst um kümmern.
Genau. Und das wird, ich meine, das ist ja immer so, wenn das System zieht ja nie mit. Aber die Innovationskraft, die entwickelt sich ja Gott sei Dank weiter. Mhm. Und da hat sich natürlich jetzt unglaublich viel getan. Da machen wir, also A, mit AI, machen nicht nur wir, sondern viele andere auch, ja, extreme Fortschritte sehr früh, früh zu erkennen, was für Krankheiten du haben könntest, was für Risiken, was für ein Risikopatient du bist, auch für Nicht-Augenkrankheiten. Mhm. Und das ist natürlich schon spannend, ne? Und da geht die Reise hin. Also die Reise geht auch in die ganze präventive Schiene muss auch weg aus der Arztpraxis. Die gehört auch nicht in die Arztpraxis. Die gehört in das Day-to-Day. Ich sage mal, jeder muss
im Alltag
bei seinem Supermarkteinkauf, deswegen, ich sage jetzt keine Marke, aber irgendein Supermarkteinkauf muss der halt mal eine Möglichkeit haben, ein Screening zu machen und auf relativ einfache Art und Weise wissen, was eigentlich mit seinem Körper los ist und wo die Risiken stecken.
Ja, das ist witzig. Also seid ihr auch an Sclio beteiligt zum Beispiel? Sclio stellt solche Augenscreenings im DM hin.
Ja.
Dann habt ihr jetzt vor kurzem Sanovation mitgegründet.
Ja.
Da geht es, glaube ich, um Versorgung in ländlichen Räumen,
genau.
Weil wir haben ja eine noch schlechtere Versorgung im Land. Also für die ist es ganz, ganz schlimm. Bei all den Dingen, die noch kommen, mit Sanoptis wird größer, KI verändert komplett die Welt nochmal und du hast ja auch so einen Lieblingsspruch mit Go AI or Go Home, setzt da auch Hardcore drauf und sagst, wir müssen das jetzt mitnehmen, wir müssen die Welle mitnehmen, wir müssen es da brutal verändern, die Märkte werden sich verändern, Sanovation, Scleo und Co. Auf welche ein, zwei Dinge, auf welche ein, zwei Entwicklungen in der Zukunft, worauf wettest du und worauf freust du dich?
Ja, ich freue mich natürlich am meisten. Ich freue mich ja jetzt schon wie so ein Honigkuchenpferd und kann ja kaum einschlafen über diesen ganzen AI-Entwicklungen, weil AI enabled dich ja selbst, jetzt Dinge zu verändern. Weißt du, vorher, wir konnten beide nicht programmieren, also eine Homepage machen. Ja. Ne? Jeder, der ja zu Hause jetzt zuhört, kann ja sagen, wäre ich in der Lage gewesen, eine Homepage zu machen? Nein, wäre ich nicht. Sondern jetzt kannst du es bei Claude einfach eingeben, wie deine Homepage aussehen soll und sie kommt auf Knopfdruck. Ja. Das heißt, das Tolle und das finde ich so, deswegen kann man gar nicht genau sagen, wo die Reise da genau hingeht, weil bei uns selber, also wirklich bei uns im Unternehmen, wir haben so einen AI-Think Tank, also wir haben mehrere Leute, die da im Medical und Non-Medical AI beschäftigt sind und sich darum kümmern. Jeden Tag kommen neue Ideen. Umso mehr du sozusagen reinstocherst.
Aber gib mal eine These ab.
Also gib mal so eine Zukunftsthese ab. Also zum Beispiel, Elon sagt, Arbeit wird optional. Also ob du jetzt Tomaten kaufst im Supermarkt oder ob du Tomaten im Garten dir abholst, pflückst, ungefähr so wird Arbeit sein. Die Wertschöpfung der AI wird so x-fach multiple größer, dass menschliche Wertschöpfung fast irrelevant wird. Also wir bräuchten das 2,5-fache des globalen Bruttoinlandsprodukts, der Wertschöpfung, um damit keiner mehr hungern müsste, dass wir so ein Grundeinkommen für alle Menschen hätten. AI hat aber die Möglichkeit, das 40-fache zu erreichen. Also in den nächsten 10 Jahren. Das sagt Elon. Klar, man könnte jetzt, er nimmt auch mal gerne auch so Aussagen wieder zurück und dann ändert er sie wieder. Aber was ist so deine Zukunftswette? Also was ist so, wenn du mich mal jetzt mal wirklich mal mutig eine These trauen würdest?
Oder weißt du was, bevor wir den Blick in die Glaskugel und die Zukunft wagen, apropos Zukunft, da hat der liebe Torben nämlich noch eine Frage. Torben Zacharias von der Volksbank Hildesheim, Lehrte Pattensinn, ist der Bereichsleiter der Firmenkundenabteilung dort. Und der hat eine Frage an dich. Torben, jetzt bist du dran.
Hi Hassan, hi Stefan. Ich habe folgende Frage an Stefan. Stefan, du bist in Hildesheim verwurzelt und gestaltest mit Sanoptis die Zukunft der Augenheilkunde in ganz Europa. Wie schaffst du es, so stark zu wachsen, ohne dabei die eigenen Wurzeln und die Identität eines Unternehmens zu verlieren? Viel Spaß und viele Grüße.
Ja, danke für die Frage. Sehr interessant. Also ich hinterfrage mich da eigentlich auch ständig selbst, aber ich glaube, derjenige, der mich am meisten verwurzelt, ist tatsächlich mein Vater, weil ich mit dem eigentlich alles challenge oder der mich vor allen Dingen challenged. Ich habe natürlich immer crazy Ideen und manchmal sagt er immer, Junge, achte darauf, dass die Qualität stimmt, weil am Ende wirst du nur erfolgreich sein, wenn du qualitativ der Beste am Markt bist. Und ich glaube, das ist so ein Learning, auf das ich wieder immer sozusagen resettet werde, so wie gehe zurück auf los. Und das hilft mir wirklich und ich glaube, das hilft auch dem ganzen Unternehmen. Klar, natürlich machst du auch mal verrückte Dinge im Unternehmen und testest was aus, aber lässt vielleicht auch mal Dinge fallen, die sich dann vielleicht wirtschaftlich gut, ich sag mal, gut anschauen auf Papier, aber in der Realität oder qualitativ das Unternehmen nicht voranbringen. Und ich würde sagen, mein Vater ist da mein Anker. Ich meine, er wohnt ja auch noch und lebt auch noch in Hildesheim, also es passt natürlich auch. Und kommt vom Dorf, also von Borsum. Also mehr verankert kannst du, glaube ich, in Hildesheim nicht sein.
Dann wieder mit dem Blick auf die Zukunft und auch unserem System, wo es ja scheinbar echt viele Probleme gibt. Aber was ist denn die Konsequenz davon? Also es ist ja auch total unrealistisch, dass sich so ein System irgendwie in 3 Jahren sich radikal verändert.
Ich glaube, ich bin schon visionär, aber jetzt wahrscheinlich so extrem, glaube ich nicht, dass sich so schnell Gesellschaft sich verändert. Aber was ich schon glaube, dass wir uns als Gesellschaft grundsätzlich darauf einstellen müssen, dass wir ein anderes Verhältnis von Arbeitslosen zu Nicht-Arbeitslosen haben werden in der Zukunft, das viel extremer sein wird. Weil AI halt in vielen...
Also wenn wir mehr Arbeitslose haben?
Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir 20% Arbeitslose haben.
Krass.
Aber...
Krasse Aussage.
Dass diejenigen, die arbeiten, einfach so viel produktiver arbeiten. Also du kannst das ja jetzt schon messen. Also zum Beispiel, wir messen es in-house schon. Ja. Zum Beispiel meine persönliche Produktivität durch den Einsatz von der AI hat sich verdreifacht. Das misst du, wie du AI nutzt, was du alles daraus produzierst, was du an Zeit hättest gebraucht, wenn du diese Hilfe nicht hättest. Also ich treibe so viel mehr Themen gleichzeitig. Und deswegen glaube ich,
deswegen kannst du schon mal 2% Arbeit schon mal mit finanzieren.
So, nein, deswegen ist es auch nicht gesellschaftlich nicht schlimm. Wir müssen uns einfach auf so eine neue Normalität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitslosen einlassen. Und wir müssen uns auch, das ist einfach normal. Und das Positive aber, und da glaube ich auch dran, dass die viele gut qualifizierten, wie Rechtsanwälte, Architekten und so weiter und so fort, in diesen Bereichen werden wir unglaublich große Veränderungen haben und auch deutlich weniger Arbeitskraft benötigen. Während dann andere Bereiche, die ja heute völlig unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel der Dachdecker, die werden, glaube ich, eine neue Revolution bekommen an Nachfrage, weil AI eine Revolution in den Berufen sind, die insbesondere digital arbeiten. Weil da kannst du ja optimalerweise am meisten abnehmen. Du brauchst kein Controlling mehr, du brauchst kein Rechnungswesen mehr. Das ganze Wirtschaftsprüfungsthema wird sich völlig, also völlig vereinfachen. Das zeigen jetzt ja auch, ne? Wenn du jetzt, ich habe halt einen Vortrag bei KPMG in 2 Wochen zwischen den deutschen Partnern und da wird dann gesagt, die stellen zum Beispiel kaum noch ein oder ganz wenig ein, weil sie auch nicht wissen, was passiert jetzt eigentlich.
Ja. Und vor allem, ich meine, also BlackRock hat nach den ersten Launches der ersten AIs 2000 Analysten gekündigt, global, weltweit. Ja. Weil das einfach Analyse und Recherche einfach nicht mehr weg.
Es ist in ganz vielen Feldern, wo wir immer gedacht haben, ne? Also immer dachte es ja, als ich studiert habe und jemand Informatik studiert. Alter,
geiler, das ist die Zukunft.
Geiler Typ, der macht Karriere, aus dem wird so richtig was, ne? Ja. Wo du dann immer gesagt hast, BWL, so, ne? Du kannst ja die Straße mit pflastern. Boah,
Dachdecker, Handwerk, das war total unterbelichtet.
Ja. Und jetzt musst du sagen, ich glaube, jetzt wären der Informatiker heute viele, wären froh, wenn sie irgendwie handwerklich begabt werden und was anderes machen könnten. Und ich glaube auch dieses, und das muss dann das ganze Bildungssystem dann auch auffangen und auch, muss sich auch anders positionieren. Wir dürfen auch nicht mehr so zwischen hochqualifizierten und minder qualifizierten Berufen. Ich hasse diese Unterscheidung. Ich finde es auch so beschissen, dass man immer sagt, ja, das ist nicht so ein qualifizierter Beruf, der Dachdecker. Oder es gibt wichtig und unwichtig jetzt. Und es gibt nicht mehr qualifiziert und nicht qualifiziert. AI entwickelt das in eine andere, ich sag mal, in andere Norm. Und das ist eigentlich das Spannende.
Aber das Ding ist, also Berufsleben und gesellschaftliche Veränderungen gab es ja schon immer. Nur jetzt ist
es
irgendwie radikal schnell. Ja,
es ist ein ganz anderes Level.
Und ich würde auch sagen, dass 80% unserer deutschen Gesellschaft noch nicht ganz verstanden hat, was alles AI verändern wird.
Ich glaube 95% nicht. Also das... Ich glaube, ich war natürlich im 19. Jahrhundert der industriellen Revolution noch nicht dabei, aber ich stelle mir das halt so vor. Es wird in einer sehr kurzen Zeit werden wir so viele Berufe nicht mehr brauchen.
Hat es auch Konsequenzen für euch bei Synaptis?
Ja.
Also dass dann auch medizinisch Fachangestellte auch dann vielleicht gar nicht mehr so.
Insbesondere in dem, wir sagen, Non-Medical-Bereich. Also zum Beispiel unser Controlling. Wir haben unser ganzes Controlling schon auf Cloud. Also ich selber kann mir jede Controlling-Liste oder alles, was ich wissen will vom ganzen Unternehmen, kann ich einfach reintippen, was ich haben will und kriege das sofort zurückgespielt. Im Prinzip brauche ich keine Controlling-Abteilung mehr. Rechnungswesen, wir bauen jetzt...
Du bist auch so radikal, ne? Es ist krass.
Ja, wir brauchen keine Bots. Wir bauen jetzt Bots, die zum Beispiel die ganzen Rechnungen, Invoices, die jetzt reinkommen. So eine klassische Arzt hat ja, wir kriegen im Jahr irgendwie 700.000 Rechnungen oder so rein. Und wir bauen jetzt so ein Invoice-to-Pay-Modul, dass das alles automatisiert verarbeitet wird, verbucht wird. Und dann musst du nur noch den Zahlungsvorschlag akzeptieren und gut ist. Also natürlich gibt es eine radikale Änderung. Und die Frage ist, entweder du spielst mit und bist sozusagen, kannst noch mehr so eine ganze Branche leaden. Ja, oder du wirst halt aufgefressen.
Wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit. Stefan, wir haben brutal überzogen. Meine Abschlussfrage im Podcast ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Es gibt so viele schöne Plätze, aber ich war jetzt erst wieder. Ich mag Marienburg, die umgebaute Uni. Das ist für mich so Heimat.
Echt?
Ja, weil ich komme ja aus der Ecke auch und ich sitze dann gerne in diesem Café, da draußen im Garten
Hofcafé,
hinten.
Hofcafé,
also auf der Rückseite. Und wenn du dann so auch auf diese Bauernhäuser und dann guckst ja so ein bisschen auf Itzum, so das ist so für mich Heimat.
Cool, mega. Wir fühlen uns total geehrt, dass du heute hier warst und auch echt für die krassen Einblicke. Vor allem die letzten 20 Minuten, ich muss das überziehen, also wir kamen jetzt gerade irgendwie rein und... aber es schreit alles nach einem Podcast-Update. Vielleicht, wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so oder in eineinhalb Jahren nochmal sprechen können, dann gucken, okay, was waren damals die Thesen, was waren die Zukunftswetten, was hat sich da verändert? Wir haben es jetzt gar nicht mehr geschafft, noch über eure Zahlen zu sprechen, aber immerhin 550 Standorte, ich glaube, circa 1 Milliarde Umsatz macht ihr. Ich würde jetzt denken, dass ihr habt eine Firmenbewertung von 1, 2, 3 Milliarden wahrscheinlich, so in der Richtung. Auf jeden Fall Unicorn-Potenzial oder vielleicht sogar schon Unicorn. Du hältst noch wesentliche Anteile daran, an der Holding. Das heißt, es ist wirklich eine echt beeindruckende Karriere, die du da, auch ein Track Record, was du da abgelegt hast. Und ich glaube, Hildesheim darf froh und stolz sein, dass man halt erzählen darf, dass das aus Hildesheim heraus geht, dass man in Hildesheim aufwachsen kann, danach halt auch so eine Story auch bauen kann. Und wir bedanken uns wirklich ganz herzlich für deine Zeit.
Danke dir. Hildesheim bietet Chancen.
LL kann jeder, auch Hildesheim.
Ja, eben.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Hier steckt wirklich viel Zeit und Fleiß drin. Und ein riesengroßes Dankeschön an die Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen.